Trondheim wird belagert.
Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum legt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück. Es ist wieder Meeple-Porn Donnerstag. Ist ja gar nicht Donnerstag. Es ist Sonntag diese Woche. Es ist mal komplett außer der Reihe. Hat sich diese Woche ein kleines bisschen verschoben. Wir wollten aber trotzdem den Podcast für alle Hörer nicht ausfallen lassen und eine Woche pausieren. Und deswegen sind wir heute für alle Live-Zuschauer ein paar Tage später am Start. Und für euch ist die Information, wenn ihr den Podcast hört, dafür umso frischer. Der Rotz auf dem Mikrofon ist quasi noch nicht abgetrocknet, sobald das Ding bei euch aus euren Boxen vom Handy oder aus dem Auto rauskommt. So ein Ding ist das.
Wie war's für euch? Genau. War komisch, oder? War komisch, meine ich. Donnerstag aufzunehmen, oder? Fühlt sich weird an.
Boah, ja, ich hasse irgendwie Freizeit, ey.
Ist merkwürdig.
Nee, aber jetzt mal Real Talk. Ich glaube, in der Geschichte von Meeple-Porn, in den 100, keine Ahnung, fast 190 Folgen, haben wir vielleicht einmal, zweimal gefühlt nicht donnerstags aufgenommen oder vertue ich mich?
Hatten wir nicht ganz am Anfang mal einen anderen Aufnahmetag? Hatten wir nicht Dienstag oder so mal als Aufnahmetag? Ganz am Anfang.
Ja, aber das, ich meine, keine Ahnung, trotzdem machen wir seit über 150 Folgen den Donnerstag. Und ich glaube,
es war eigentlich immer Donnerstag, ja.
Weißt du, wie viele Folgen wir haben, Chris? Genau.
186 oder so, aber war mal 191, sorry.
Ja, gut, das hast du ja schon nachgeguckt hier, oder was halt eben, du bist auch hier Benjamin Button, das 6 Jahre.
Die rasen auf die 200 zu und ich habe keine Ahnung, ob wir das noch schaffen, Alter. Ich glaube, davor werden wir uns noch trennen.
Ich glaube, wir bleiben liegen. Ich glaube auch, also auf die letzten Meter, Leute, uns geht so ein kleines bisschen der Atem aus, irgendwie. Einer muss uns irgendwie nur durchs Ziel irgendwie durchzerren, so. Ich weiß, Chris, fühlst du dich jetzt in der Lage eigentlich noch?
Ey, ich glaube, pass auf, das Ding ist, selbst wenn wir uns hinter den Kulissen auf den Tod nicht mehr leiden könnten, gibt es mir, glaube ich, jedem von uns, einzelnen von uns noch so viel Energie, diesen ganzen Menschen da draußen, die uns hassen, nicht diese Genugtuung zu geben, dass wir uns auflösen, dass wir uns selbst hassend hier noch hinsetzen würden, nur um die da draußen noch weiter abzufacken, dass es uns gibt. Also das gibt mir Lebensenergie, Alter. Ich bin wie so ein Vampir. Ich nähre mich an deren Hass, Alter.
Ich glaube, als Erstes, bevor es soweit kommen würde, würden wir natürlich erstmal den ganzen Podcast reformieren. Wir würden uns erstmal von dir verabschieden, testweise.
Du weißt, ne?
Wir würden das Ding zusammen weitermachen und ich denk dann, ist das Ding nicht sofort tot, sag ich mal.
Denke ich auch,
das ist ja wie, als wenn du dir so, wenn du, ja, was weiß ich, dir quasi so mit einem heißen, glühenden Eisen selber das Auge so ausbrennt.
Bruder, es dauert 24 Stunden. Es dauert 24 Stunden.
Aber dann geht's.
Es dauert 24 Stunden und nehme ich mit dem, dessen Namen nicht genannt werden darf, schon 10 neue Podcast-Folgen unter einer geilen Flagge auf und dann werdet ihr zerstört, Alter.
Als ob der mit dir auch nur eine
Bruder, oh, glaub mir, gemeinsamer Hass verschmelzt, Alter, verschmelzt.
Ja, okay, das könnte natürlich tatsächlich
sein. Junge, ich bin dann ohne Scheiß, wir werden dann wie Sauron und Saruman, Alter, wir werden einfach mit einem Schrecken herrschen, Alter, und es wird wirklich nur noch Donner regnen jeden Tag, Alter.
Ja, es ist schon hier die beiden Lord Hoden-Mords, Alter, die dann zusammen.
Ich glaube, ich habe das Gefühl, Chris hat da gerade richtig Bock drauf bekommen.
Bruder, Alter, ich schwör's dir, ihr werdet wirklich noch mit Bauchschmerzen aufstehen.
Du möchtest, glaube ich, wirklich die Welt am liebsten brennen
sehen. Ich würde ohne Scheiß, ich würde die größte Lügenpresse der Welt werden, Alter. AfD ist ein Müll dagegen, Alter. Ich würde richtig auf Putin-Style, würde ich so Lügenmedien verteilen in Deutschland, Alter. Ihr würdet, glaubt mir, Alter.
Erzähl mal kurz über jeden von uns eine Lüge, die du verbreiten würdest. Ganz spontan.
Bruder, ich. Nee.
Ganz spontan, komm jetzt.
Weil, pass auf, ein Zauberer lässt sich nicht in seine Tricks blicken.
Nein, Chris, jetzt musst du abliefern, Alter. Zauberer. Du hast gerade angesagt, du würdest Lügen verbreiten und du wärst krass als die AfD. Jetzt musst du aber auch aus dem.
Ey, Seljuk, ich würde auf jeden Fall deine ganzen übergriffigen Taten in den letzten Jahren, Alter, was Frauengeschichten so angeht, deine ganzen illegalen, illegale Prostitution, Übergriffe, Gewalt gegenüber Frauen, Seljuk, ich würde alles offen.
Aber da muss man sagen, ey, man muss.
Also, und ich müsste mir ja nicht mal was ausdenken,
Seljuk. Aber entschuldige bitte mal, da muss ich mal in die Breche springen, halt eben, es gab einen einzigen Übergriff halt eben, und der war quasi auf
Markus.
Auf Tanja Meusel ist der letztlich halt eben, hat er eine Stadt gefunden halt eben so. Und im Endeffekt war das auch einfach nur so ein Silberrückenkräftemessen zwischen ihm und Markus Meusel. Und das hat
du darfst aber nicht vergessen, dass Seljuk auch schon mir gegenüber übergriffig war, ne? Also das,
Nur jedem, der hat mir auch schon der hat mir einen Nackenklatscher im Restaurant gegeben. Also Seljuk, glaub mir, Alter. Du bist der Erste, du bist der Erste, der, wenn die AfD kommt, weg muss, Bruder. Also ich halte dich wie eine schützende Hand noch hier. Also vergraul mich nicht.
Wir müssen echt aufpassen, Alter. Wenn ich bald den Podcast verlassen muss, wegen so einer Scheiße.
Dann drüben hier schön mit Ayelis, Alter,
aufnehmen. Das musst du dir mal ausmalen. Ein paar Opfer machen Geheimtreffen, Junge. Und auf einmal muss Seljuk mit seiner ganzen Familie raus. Ich würde mich dazu bereit erklären, euer gesamtes Vermögen in Bad Mergentheim zu übernehmen und treuhänderisch zu verwalten, Seljuk.
Ich auch.
Also, danke, Stefan.
Ich auch.
Und wir kriegen das dann schon wieder hin. Wir bleiben in Kontakt.
Mal schauen, was wird.
Also willst du gerade suggerieren, Stefan? Also willst du gerade suggerieren, dass quasi die AfD wen uns beide an ein Vermögen von Seljuks Familie bringen würde?
Natürlich. Sag, bevor es jemand anders nimmt, finde ich, bleibt es dann eher an der Familie, die er dann hier auf die letzten Tage noch gehabt hat in Deutschland, und dass wir das treuhänderisch verhalten. Und wenn dann irgendwann mal wieder bessere Zeiten kommen, dass wir ihm das dann, was noch davon über ist, was wir nicht misswirtschaftet haben, ihm dann wieder zurückgeben können. Vielleicht haben wir das dann ja auch vermehrt, das Vermögen dann.
Bestimmt.
Aber Seljuk, ich sehe jetzt schon, wie Seljuk sich seinen Arsch retten will und dann in seinem tiefer gelegten hier BMW oder was der da fährt, Alter, durch den Bad Mergentheim rumfährt, mit offenem Fenster runtergekurbelt, dicken Subwoofer, und dann läuft nur noch deutscher Schlager, damit er nicht auffällt, Alter.
So richtig white-facing hat er,
weißt du. Ja, safe, Alter. Sagt sein Kollege nämlich nur noch Gunther jetzt. Gunther, ich bin das Gunther.
Mal mit dem weißen Puder, was halt immer.
Aber eigentlich lustig, aber eigentlich traurig. Eigentlich traurig, dass wir jetzt über so eine Scheiße labern, die aber wirklich eigentlich fast, einfach
sad. Also anders bleibt gar nichts drüber. Ich sag mal, um was ernst zu sagen zu dem Thema, vielleicht einen kleinen Tipp, am MDR, in der Mediathek, gibt's quasi eine sehr gut gemachte Dokumentation über Leute oder Politiker, die aus der AfD ausgestiegen sind, weil die damals mit bei der Gründung dabei waren und die eigentlich ganz andere Interessen, oder wo auch die ursprünglichen Interessen der Partei halt eben ganz gut einmal so aufgezeigt worden sind, und ab wann sich das dann halt eben alles so verwandelt hat und wie diese Leute, die eigentlich diese Partei mit aufgegründet haben, die jetzt alle aus dieser Partei raus sind, halt eben, dass sie wie so Sektenmitglieder da ausgestoßen werden und behandelt werden, alles drum und dran. Und da viele Leute übelst auch am Abkacken, dass die quasi dieses Fundament da jetzt zurückgelassen haben, was jetzt quasi diese rechten Assis da instrumentalisieren, um ihre Schindluder-Wichs abzuziehen, Digga, Alter. Boah,
das ist wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg, Alter, wo dann auf einmal Deutschland verloren hat und diese ganzen Nazi-Hurensöhne dann auf einmal so schön so quasi einfach ihre Nazi-Uniform ausgezogen haben, sich dann irgendeine Handwerkskleidung angemacht haben, dann irgendeinen Betrieb aufgemacht haben. Und dann schön, weißt du, alle deutschen Großunternehmen, alle schön unter Nazi-Herrschaft groß aufgebaut, aber dann so schön in der Gesellschaft immer heimlich gelebt, sich nicht nach außen als Nazi gezeigt, aber schön mit seinem Reichtum immer die Nazis finanziert und irgendwie doch das alte deutsche Reich zurückgesehnt. Weißt du, und jetzt so jahrelang, jahrzehntelang alle irgendwie in ihren Löchern gelebt, und jetzt kommen sie alle wieder raus und keiner hat mehr Angst, sich auch noch so zu benennen. Ich habe da heute noch einen Fall gehört, in der aktuellen Folge von hier Fest und Flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann ging es auch darum, das war jetzt irgendwie medial, war der Fall, da ging es um einen Edeka, ich glaube in Sachsen oder so, irgendwo in die Ecke, und da hat der Filialleiter irgendwie hat einen Prospekt rausgebracht, ihr kennt das ganz normal, das Wochenprospekt von seinem Markt mit Angeboten und so, und auf der Hauptseite stand aber wohl ein Statement von ihm, dass er keinen Bock auf Nazis hat und bla bla bla. Und ja, und dann hat er in den Wochen danach so viel Feedback seiner Kundschaft erreicht, dass sie es scheiße finden, dass er quasi gegen die ist und bla, und damit hat sich quasi 80% seiner Kundschaft als Nazis geoutet. Und im Endeffekt haben die dann alle seinen Laden boykottiert und dann im Endeffekt hat er dann quasi ist er zurückgerudert, weil er seine Existenz bedroht gesehen hat, weil sein Supermarkt keinen Umsatz mehr gemacht hat und hat dann quasi sozusagen seine Aussage, dass er Nazis scheiße findet, doch zurückgenommen. Ja, also genau im so. Zweifel schwimmt man dann doch lieber mit ins Vorschuss, bevor man untergeht.
Genauso läuft es dann aber auch in der Realität. Entweder du bist auf Linie, ne, oder du bekommst halt zu spüren, wenn du das nicht bist.
Ja, Selçuk, also, ich hoffe, du kannst die deutsche Nationalhymne auswendig, wenn du abgefragt wirst.
Na klar. Die kann gut. Nicht mal ich auswendig.
Selçuk, sing die mal bitte eben.
Ich kenne keinen einzigen Deutschen, der die Nationalhymne auswendig kann. Vielleicht, wenn man bei der Bundeswehr war, da muss man
auf gar keinen Fall.
Du
meinst, ohne Scheiß, du kannst die deutsche Nationalhymne nicht?
Nein, Digga, Alter.
Überhaupt krass. Nicht. Boah, Stefan, du bist direkt mit Selçuk.
Ich kann sie wirklich, Alter. Ja,
du kannst sie?
Ja, natürlich kann ich sie.
Ja, so,
warum soll ich sie sehen?
Dann Selçuk, dann rap sie
mal. Ich glaube, Selçuk.
Ja, dann glaub mir nicht, aber ich kann sie.
Türkische?
Nee, die kann ich nicht.
Die kannst du nicht, okay.
Aber die, Deutsche hat man in der Schule gelernt. Also
mit welcher fühlst du dich am meisten verbunden, wenn die gespielt wird beim Fußballspiel? Also sag mal, wenn Deutschland gegen Türkei im Endspiel spielen würde, dann würdest du bei welcher Hymne aufstehen und mitsingen?
Ich fühle mich mit der deutschen Nationalhymne nicht verbunden.
Ich auch nicht.
Aber wie wäre das denn jetzt? Es soll ja jetzt demnächst eine Erdogan-Partei in Deutschland geben mit Özil als Maskottchen. Ist das was für dich? Ist das irgendwie eine Option, nein, dass du sagst, boah, da werde ich politisch jetzt auch noch aktiv, oder?
Nein, also ich beschäftige mich mit Politik überhaupt nicht.
Selçuk, da musst du dazu sagen, wir haben ja auch immer gute Ideen und da müssen wir auch dich manchmal vielleicht ein kleines bisschen instruieren. Vielleicht machen wir die Dänis-Partei einfach dann in
machen der Türkei.
Einfach. Und die wir dann einfach mit Twitch-Spendengeldern finanzieren. Irgendwie, wir machen dich da irgendwie groß, irgendwie, keine Ahnung, alles drum und dran. Falls du dann wegen politischem Zeug da festgenommen wirst, an der Stelle, ich würde mich dann nochmal auch treuhänderisch wieder um deine ganzen Hinterlassenschaften kümmern, bis du aus der Türkei aus dem Gefängnis wieder entlassen worden bist, ne?
Also ich habe letztens, ich weiß nicht, ob es jetzt Zufall ist oder ob das jetzt gerade Thema ist, aber ich habe da auch letztens wieder auf diesem YouTube-Kanal Simplicissimus haben sie auch wieder was gezeigt über das Video heißt Die Geheimnisse der deutschen Superreichen. Und da haben sie dann auch gezeigt, dass ganz viele Großunternehmen, beziehungsweise das sind ja keine Unternehmen mehr, das sind ja wirklich kranke, keine Lust. Ahnung, wie man's. Also auf jeden Fall ist darunter sind Firmen gefallen wie Dr. Oetker und BMW und was war noch dabei? Ich habe gerade hab nicht alle auf dem Schirm, aber auf jeden Fall sind das wirklich, hat jetzt nichts mit der Firmenpolitik heute zu tun oder mit den Leuten heute zu tun, aber die Grundherren oder die Grunddamen, die da eben früher die Geschäftsleitung hatten, die haben da wirklich Nazi-Deutschland unterstützt gehabt und ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt, also dass solche Firmen bis heute halt komplett durch die Decke gehen und immer noch am Start sind, aber die Vergangenheit niemals aufgearbeitet wurde oder niemals irgendwie darüber geredet wird, dass es sowas mal gab.
Oder jetzt
einfach erst nur langsam irgendwie. Ja. Einfach nur um Aufklärung zu, für die Aufklärung, dass man einfach sagt so, hey Leute, es kann beschissen laufen, aber wir haben irgendwann mal die Kurve bekommen oder was auch immer. Man kann es ja alles auch irgendwie versuchen, wieder ins positive Licht irgendwie was heißt positiv, aber ihr wisst, was ich meine, so. Einfach mit seiner Vergangenheit so ein bisschen abschließen. Aber es wird halt, so wie Chris vorhin gesagt hat, so, es wird halt komplett totgeschwiegen und darüber wird nie was geredet.
Ja, aber das Problem ist halt auch einfach, ne, ich würde sagen, und dann können wir mal ein bisschen bessere Themen anfangen. Das Problem ist halt einfach, dass ja früher einfach super viele jüdische Familien einfach enteignet wurden und dass die meisten Unternehmen, die heute teilweise auch groß sind, einfach vorher auch in jüdischer Hand waren. Und dann kamen einfach die Nazis, haben quasi die Juden deportiert und dann wurden einfach irgendwelche wohlhabenden Deutschen in die Unternehmen gesteckt und die dann jetzt heute von denen geführt werden, weißt du? Das heißt so, die meisten Familien würden den Scheiß tun, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten, weil sie dann ihr Vermögen oder ihr Eigentum verlieren würden, weil es eigentlich in jüdische Hand gehört, weißt du? Und das ist halt einfach das Traurige, dass halt die meisten beschissenen Sachen sind nicht mal auf den, die meisten Unternehmen sind deshalb gewachsen oder gewachsen, weil deren Konkurrenzunternehmen, die dann vielleicht von jüdischen Firmen, von jüdischen Familien geführt wurden, einfach die quasi abgeschafft wurden, also weggeschafft wurden. Das heißt, da steckt so viel Kriminalität drin, dass niemand, also die wären viel zu feige, es aufzuarbeiten, weil sie alles verlieren würden. Mit Recht natürlich auch, ne?
Ja, schade ist halt, also was ist schade, aber was ist wirklich krass ist, wir reden hier halt über Milliarden, ne? Also es ist nicht so, dass da jetzt ein paar Hunderttausende geflossen sind, sondern wir reden halt über Milliarden, die halt irgendwo dann ausgeschüttet wurden, beziehungsweise weitervererbt wurden, ist halt wirklich krass.
Aber ich würde sagen, it's a rap, was das Thema angeht, genau. Wir sind ja auch im Brettspiel-Podcast, ich würde sagen, lass mal so ein paar andere Themen ansprechen, weil wir haben ja alle die Woche auch viel erlebt. Und bevor Stefan über seine Operationserfahrungen berichten kann, weil er ja einfach aufgeschlitzt wurde, würde ich mal sagen, damit ich euch mal einmal kurz den Joke aus den Flügeln nehme. Es kam ein Update und komplett alles Rainbow Six Siege ist auf dem Container, auf dem Schiff. Und es ist
auf dem Container oder in dem Container?
In dem Container auf dem Schiff.
Okay. Und Mashallah, hoffentlich.
Es ist auf dem Weg. Also es gibt, ich habe diese doppelte Zahlung, hat sich gelohnt, Bruder. Mein Rainbow Six kommt bald.
Die doppelte Zahl lohnt sich, wenn es ausgeliefert wird. Jetzt.
Ja, aber geil, freue ich mich drauf. Wird geil.
Ja, also, schön. Ist doch gut.
Das ist ja, Stefan, sonst drauf. Dann erzähl mal über deine Narkose, Stefan, und über alles, was jetzt in den letzten Woche erreicht
hast. Also keine Ahnung, Leute, operiert werden ist irgendwie nie so geil. Wird man im Leben ja hoffentlich auch nur super selten und viele sind hoffentlich auch noch gar nicht operiert worden, Digga. Also kurz Zusammenfassung. Ich irgendwie Leistenbruch mit zugezogen. Und das musste operiert werden. Ich habe es Pre-Stream gerade mal gezeigt. Ich habe jetzt quasi drei so Löcher im Bauch. Ich bin quasi am Dienstag dann so ins Krankenhaus gekommen und sollte um 8 operiert, wir sollten um 7 Uhr da sein. Falls du während der Narkose erbrichst, sollst du morgens dann noch um 6 Uhr ein Glas Wasser trinken, damit die Magensäure verdünnt ist, keine Ahnung, diesen ganzen Paranoia-Scheiß. Ja, dann kommst du da an und dann kannst du dich erstmal da rasieren, beziehungsweise kommt dann erstmal so eine Frau und sagt so, ja, ich rasiere dir jetzt mal da am Bauchnabel alles drum und dran.
Die Eier auch?
Alles, ne, eine Eier nicht nur, wo geschnitten werden muss, aber der Eier war halt picobello als easy. Aber zum Beispiel bei den Brusthaaren alles drum und dran, Alter. Dann haben die da so einen kleinen Plastikrasierer irgendwie gehabt, ich denke nur also so einen elektrischen mit so einem Ding. Bist quasi einmal nur so da durchgefahren, war das Ding quasi schon stumpf und hat dir nur noch die Haare aus der Brust quasi rausgerissen. ich sag, ich will schon mal einen neuen. Ich sag, was? Sie hat es gerade aus der Packung geholt, draufgesteckt, diesen Aufsatz. Einmal da durch ist das Ding schon im Arsch gewesen. Ich sag, komm, ich mach das auch selber. Ich bin hier voll bei Bewusstsein. Ich sag, ich kann mich hier auch selber mal kurz rasieren. Sagen Sie einfach kurz, wo die Dinger draufgeklebt werden, dann mache ich das halt eben. Alles das gemacht, alles easy. Hat dann noch gesagt, ey, wieso sagen die das nicht vorher? Kann man ja easy zu Hause machen. Ah, ist ein guter Ding. Wenn du es vorher zu Hause machst, vielleicht morgens, dann bildet sich da schon vielleicht kleine Pickelchen wegen Entzündung oder so, dann kann das quasi da dann schon zu Infektion, erhöht das Infektionsrisiko. Deswegen, da soll man das nicht zu Hause machen.
Ah, Stefan, im Operationswesen voll drin, hat sich
voll. Pass auf, Digga. So, dann, ja, gut, erstmal hier, klein Safe, da die alle Sachen rein, erstmal ausziehen, das Hemd, Alter. Dann liegst du dann am morgens um 8 Uhr total verstrahlt. In so einem Hemdchen auf diesem Bett so. Und dann, ja, weißt du, auf einmal heißt es, es geht jetzt los, Alter. Zack, die kommen, schieben dich da raus, dies, das, wirst in Operationssaal nur gefahren. Und ihr müsst euch vorstellen, bei der Leisten-OP kriegst du quasi dein Loch in den Bauchnabel geschnitten, dann nochmal 10 cm unter dem Bauchnabel kriegst du nochmal ein Loch geschnitten und links an der Seite von der Hüfte vom Bauch kriegst du nochmal reingeschnitten. Und da gehen die dann quasi mit so Schläuchen und Werkzeugen rein und dann wird das quasi aufgepumpt mit CO2, wird der Bauchraum so aufgepumpt, damit sich irgendwie von diesem Leistenbereich der ganze Bauch und das Fettgewebe und so, das alles nach oben schiebt, wie so ein Luftballon, musst du dir komplett krank vorstellen. So. Und die wurschteln dann da in diesen Löchern rum, zack, zack, mit Plastikschlauchen, alles drum und dran. Und dann haben die da so ein 10x15 cm Plastiknetz eingenäht. So, Ende vom Lied. Ich bin um 13 Uhr aufgewacht. Irgendwie habe mich dann von meinem Bruder abholen lassen an einer Stunde oder so, nachdem ich meinte, ich kam einigermaßen klar. Ja, hast du aber an der Seite so einen Schlauch mit so wie so ein Opa, weißt du, wie so ein Katheter so. Katheter sowieso, Pissen gewesen so, mein ganzer Pimmel so am Brennen. Ich denke, hey, was geht denn ab so? Ja, also Blasenkatheter hatten sie ja auch noch während der Operation. Das hat ihnen keiner gesagt, dass sie auch während der Operation automatisch Blasenkatheter bekommen, halt eben von den Pimmel rein. Nee, hatte mir keiner gesagt.
Ja, weil die haben den Schlauch in den Schwanz geschoben.
Ja, so, hey Leute, können wir mal bitte die Information ein bisschen slower halten?
Nein, warte, Stefan, die haben dir einen Schlauch in den Schwanz geschoben.
Ich weiß es nicht so genau. Also, zumindest, wenn du pinkelst, dann hat es quasi die Harnröhre so gebrannt. Und einen Blasenkatheter, den tun die dir wahrscheinlich vorne durch den Pimmel doch
schon. Kannst du denn jetzt den kleinen Finger vorne in den Schwanz stecken?
Ja, wie nein, das ist alles ganz normal. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, was das für ein Schlauch ist. Oder vielleicht gehen die auch anders an die Blase ran.
Aber vielleicht passt da jetzt so ein McDonalds-Strohhalm rein.
Keine Ahnung, wenn ich mal pissen hat es gebrannt, dann war das auf jeden Fall alles weg, alles easy. Aber ihr dicken blauen Fleck am linken Ei auf jeden Fall gerade eben noch festgestellt.
Haben sie auch einen Eikatheter gemacht,
Ein linkes Ei tut auch weh, aber es ist alles okay, bewegt sich
oh
alles
Gott, normal, da hat, sind bestimmt mit dem Schlauch abgerutscht und haben da mal kurz
reingesaugt. Ja, pass auf. Auf jeden Fall zu Hause so, okay, die Löcher sind zugenäht, dicke Pflaster einfach drüber, außer links, da ist quasi noch an die Außenhaut vom Bauch ist halt eben dieser Schlauch rangenäht, der noch in deinem Bauchraum drin steckt, während du nach Hause, ich darf nicht lachen, es tut zu weh, Alter, weil es einfach so cringe ist. Dann fährst du nach Hause, hast quasi ein offenes Loch im Körper, wo so ein Schlauch reingenäht ist, wo halt Wundflüssigkeit aus diesem Schlauch in dieses Ding reintropfen kann. So, jetzt ist 14 Uhr und die sagen dir zu dir, Bruder, um 11.15 Uhr kannst du wiederkommen, am nächsten Tag hast, da tun wir den Schlauch rausmachen wieder. Jetzt sitzt du da und ich denke nur, Alter, was ist das für eine Scheiße, Alter. Bis nächsten Morgen um 11.15 Uhr kannst dich kaum bewegen, übelste Schmerzbomben, 1000er, 800er, weiß ich nicht. Narkose nachwehen, zu Hause gewesen, nachmittags noch Kreislauf bekommen, ins Bett mich gelegt. Du kannst ja nur auf dem Rücken liegen, weil du kannst dich ja nicht, wenn der Schlauch aus dir rausguckt, das ist so ein harter Plastikschlauch wie aus dem Aquarium so, kannst ja nicht einfach so mal nach links drehen, dass der sich quasi gegen die Wundöffnung so stülpt, während die Hebelwirkung vom Schlauch, der sich dann noch im Bauch ist, dann in die andere Richtung, in die Organe so reinhebelt.
Aber ich hätte jetzt gedacht, dass du zumindest eine Nacht da bleiben
musst. Ja, genau.
Warum bist du abgehauen? Ich finde das voll krass, dass man einfach mit so einem Schlauch dann schon nach Hause geschickt wird.
Da. Ey, das ist ja, irgendwie, man kann das wohl ambulant machen und man kann das auch da sein machen. Pass auf, bei der Nachuntersorgung fragt der Arzt mich, wie sind wir nach Hause gegangen? Ich sage, ich bin wieder nach Hause gegangen. Die sollten das doch stationär machen. Ja. Haben die das denn ambulant gemacht? Ich sag, ja, keine Ahnung, Digga, ich bin ambulant, bin ich auch mit fit, bin ich auch nach Hause halt eben, wie auch immer. Egal, am nächsten Morgen, Alter, mit dem Schlauch irgendwie ins Auto gestiegen, alles drum und dran, abfuck, am Krankenhaus, alles zugeparkt, Junge, ich musste in Erkenitz am Bahnhof, musste ich parken, Daniel.
Oh Gott, Alter.
Zu Fuß, Alter, wie, Junge, die Reise der sieben Gefährten, Alter, Willow, Arfgut höchstpersönlich, Alter, Fuß vor Fuß, einfach nur so zipp, zipp, zapp, mit dem Gänsemarsch zum Krankenhaus. Jo, hier bin ich, halbe Stunde früher, die schon, sie sehen da blass aus, ja, ich bin ja aber schon noch 20 Minuten mit diesem Ding hier im Bauch hier hingedackelt, weil hier kein Parkplatz frei war, so, haben die mich direkt nach vorgezogen, so, ich mich da hingelegt, er guckt so, ist am Schneiden, am Machen, am Tun, die Fäden so am Trennen, Alter, und dann reißt, also ohne Scheiß, keine Ankündigung, nichts, Junge, mit einem Ruck reißt er diesen Schlauch aus diese Öffnung an der Seite von deinem Bauch, der in deinen Bauchraum zwischen Bauch und Muskeln irgendwo drin steckt und was ich für eine Funktion hat. Reiß da raus, ich nur, what the fuck, Der sagt, ja, wir sagen den Leuten extra nicht vorher Bescheid. Das wäre ja noch ultra übel, wenn du jetzt noch weißt, was jetzt gleich auf dich zukommt, wenn ich dir ja noch diesen Schlauch rausziehe und mal auf drei runterzähle halt
eben. Ey, Schellschuck, extra Vortag noch im Krankenhaus gewesen, dem Arzt einen Fuffi zugesteckt, wenn er dem Digga das nicht betäubt, wenn er das macht, hat sich gelohnt, die 15 Euro.
Ist so. Ich hatte das ähnlich ganz kurz an der Stelle, ich habe vor ein paar Jahren, bin ich an der Nase operiert worden, irgendwie so eine
Nasenscheide-Korrektur
oder sowas, keine Ahnung. Und auch zwei paar Tage nach der OP oder so musste ich dann auch zur Untersuchung und ich hatte da steckte ja auch alles voll irgendwie mit irgendwelchen Tampons oder was, keine Ahnung. Und der Arzt, wo ich dann da war, hat dann dieses Tampon da rausgezogen und der hat zwar vorher gesagt, okay, ja, ich mach das jetzt gleich, hat mich aber übelst verarscht irgendwie und hat das an einem Moment gemacht, wo ich gar nicht damit gerechnet habe und zieht diese Dinger aus der Nase raus. Oh, und die waren
an der frisch operierten Nasenscheide, war Alter, das Ding einen Tag drin gewesen, schon halb gedacht, mit dem Gewebe verwachsen, Alter, und dann reißt er in der Nase.
Aber kurz danach hatte ich für so ein paar Sekunden das Gefühl, so krass atmen zu können, weil sämtliche Wege komplett frei waren, zumindest für ein paar Minuten. Das fühlte sich richtig. Ich meine, der hat das echt gut gemacht. Der hat mich zugelabert, hat mich voll abgelenkt und in einem Moment, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, reißt er mir die Dinger aus der Nase. Aber ich habe
gedacht, das
Hirn kommt damit raus.
Bevor Stefan weiter erzählt, Schub, deine schmerzhafteste Arzt-Story?
Oh mein Gott, Alter. Ich sag mal so, ich hatte genau denselben beziehungsweise dieselbe Erinnerung an einen, ich weiß nicht, ob das ein Katheter ist oder ob das so eine Art wie so ein Metallstück ist oder sowas. Ich hatte nämlich vor
Das tut mein Ei gerade doppelt so weh, Alter, in dem
über
Moment. Fuck, Alter, ich weiß nicht, ob wir das Thema wechseln sollen.
Okay. Über 10 Jahre oder sowas ist es her. Ich hatte mal auf beiden Seiten von meinen Titten hatte ich sozusagen so, das es war, also sie haben gedacht, es wäre diese Gynäkomastie. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es halt so ein Gewebe ist, was halt irgendwie wie so ein Spider-Man-mäßig hat sich das eben ausgebreitet. Und die haben halt gesagt, das ist Verdacht auf nicht, dass da irgendwie noch sich ein Tumor bildet, was auch immer. Und dann haben sie mir das Zeug halt rausgeschnitten. Und da hatte ich dann auch so einen Schlauch oder halt so ein Metallding da hängen. Und da war es ganz genau so. Da hat er auch mit mir geredet und hat das Ding dann auf einen Schlag rausgezogen und da geht, also in dem Moment verlierst du deine Seele. Ja, er zieht die Seele mit raus. Also in dem Moment weißt du ganz genau, du hast gerade einen Teil von deinem Körper verloren. Der ist jetzt weg. Du wirst den nie wieder bekommen. Und
Bruder, voll.
Ist krank.
Pass auf, bei mir auch richtig abartige Geschichte, wirklich komplett gottlos. Wirklich. Das war der gottloseste Tag meines Lebens. Ich hatte mal eine Analvenenthrombose, Alter. Und dann musste ich einfach keine Ahnung, wie dieser Arzt heißt, wie nennt man das nochmal?
Zu viel Dildo-Fahrrad gefahren.
Proktologe oder nee, das andere, irgendwie so ein Arzt, ich habe keine Ahnung.
Urologe?
Ja, genau. Und dann bin ich dahin, musste erstmal so richtig ehrenlos auf so einen Frauenarztstuhl mit so richtig dick gespreizten Beinen lag ich dann da irgendwie. und unten frei. Ja, und dann kommt er und sagt, jetzt müssen wir erstmal betäuben. Und dann nimmt er diese Betäubungsspritze mit dieser, er sagt, das wird jetzt einmal sehr, sehr, sehr schmerzhaft, sagt er. Und Junge, und hat mir einfach diese scheiß Spritze in meinen Schließmuskel einfach direkt ins Arschloch gedrückt. Aber nicht nur die Spritze, sondern wirklich die halbe Nadel und dann nochmal schön rechts nach links gerührt, alter Junge, und einfach, es war einfach, Bruder, eine Spritze ins Arschloch. Schlimmste Erfahrung meines Lebens, Alter.
Aua, ich hab Schmerzen, ich kann nicht Junge.
Was ist das denn für ein Erlebnis?
Oh mein Gott, Alter, mein Schmerz. Spritze ins Arschloch. Junge, ohne Scheiß, das shit. Und die Tage danach, Junge, dann haben die mir das Ding da einfach abgeschnitten. Dann hatte ich einfach eine offene Wunde am Arsch, die ja einfach nicht zugenäht werden konnte oder irgendwas so. Er sagt, das dauert jetzt einfach länger, bis es heilt. Junge, und einfach über eine Woche, jedes Mal, wenn ich auf den Pott gegangen bin, ist das Ding neu aufgerissen. Also, ich saß tagelang heulend auf dem Klo, wirklich, Alter.
Eigentlich müsste die eigentlich ist das ja schon der Folgentitel, aber das kann ich
Spritze ins Arschloch, safe, Bruder.
Also jetzt mal eine blöde Frage.
Daniel, dann nenne ich Spritze einfach Spritze ins A-Loch.
Wir haben doch gerade ein Thema gehabt und haben dann gesagt, komm, ey, wir sind ein Brettspiel-Podcast, lass mal das Thema abrappen. Und seitdem reden wir nur von Spritzen, von Schwänzen, von Arschlöchern.
Können wir bitte wieder über die AfD reden, danke.
Okay. Aber Stefan, die wichtigste Frage ist, wie geht's dir heute?
Ey, ich hänge wie 80-jähriger Opa halbe Runde ums Haus, schaffe ich, dann muss ich wieder zurückgehen, weil ich denke, also sonst schaffe ich es nicht mehr, Alter. Svenja muss alles machen, die ganze Zeit nur.
Also alles wie immer.
Muss mich bewirten, 2 Wochen lang krankgeschrieben. Ja, keine Ahnung, Alter. Die haben gesagt, nach 2 Wochen wäre eigentlich soweit wieder alles easy. Und nach 4 Wochen darf ich auch wieder irgendwelche Sachen heben, die schwerer sind als ein paar Kilo. Ein paar Kilo heißt, glaube ich, 7.
Aber was passiert jetzt, Stefan, wenn wir jetzt auf der Messe sind und einer ist dir nicht gut gesinnt?
Der gibt den Haken da rein.
Der tritt dir megamäßig in den Magen. Kann es dann wieder aufreißen?
Weiß ich nicht. Es kann sein, dass es mit dem Netz, wenn er genau das Netz trifft mit seiner Pike, dass es dann so krass zurückfedert, dass ihm das Bein quasi bricht und er dann in den Stand rückwärts zurückkatapultiert von diesen kleinen Drecks-Guffel-Games, wie die unsere Neuheiten sich herumranken wollen.
Okay, ich würde sagen, machen wir mal elegant direkt mal die Überleitung in die anderen Themen, die wir sonst so haben. Ja, Ich wollte noch einmal sagen, bevor wir jetzt irgendwie an Games und so kommen und was sonst
noch. Was willst du denn jetzt? Also du musst mir schon sagen, welchen Jingle ich dann wann abspielen muss, ne?
Ja, ich gebe so zwei Mini-Tipps.
Wenn du jetzt die Moderation jetzt so an nicht reißt, musst du mir einfach immer nur einfach Command heute geben. So.
Ich gebe jetzt zwei Mini-Tipps und wenn die Tipps vorbei sind, dann machst du den Brettspiel-Jingle.
Okay.
So. Ich habe eine Serie angefangen, die der Daniel schon vor langer Zeit angefangen hat und ey, kann auch immer, wenn ich mal irgendwen über diese Serie reden hören habe oder mal was dazu gelesen habe, alle immer nur 10 von 10 und gesagt, beste Serie deren Lebens. Ich glaube, das ist das grammatikalische Richtige.
Das ist ein 1 für 7, oder?
Beste Serie ever, so.
Auf Apple TV habe ich jetzt endlich mal Ted Lasso angefangen und es war so krass gut, dass ich direkt die erste Staffel an einem Stück komplett durchgeschaut habe. Vor allen Dingen Uli auch mega süchtig danach. Und das ist eine Serie, die ich bisher gemieden habe, weil mich das Thema nicht so gereizt hat, weil ich mit dem Thema nichts an der Brause habe. Aber ich kann sagen, ey, Daniel, wirklich, es ist einfach so eins der kranksten, geilsten Serien, die ich jemals gesehen habe. Die beste Feel-Good-Serie. Jede Folge ist man so viel am Lachen und so kurz vorm Heulen. Das ist so viel.
Ey,
ohne Scheiß, und du bist die ganze Zeit kurz vorm Heulen, aber weil es so schön ist und du bist so viel am Lachen. Und zwar geht es da einfach um einen Typen. Der ist Football-Trainer gewesen in Amerika bei einem College und der hat quasi ein Team, was irgendwie jahrelang immer das schlechteste Team der Liga war, hat er quasi in einer Saison zum Meistertitel geführt. So. Und dann wurde der aber von so einer Managerin angestellt, ein Fußballteam, was nicht gut spielt, quasi zu managen, in einem Premier League-Fußballteam aus der englischen Liga. Ja. Sie wollte aber ihn holen, einfach weil sie das Team scheitern sehen will, weil das Team ihrem Ex-Mann gehört, bla bla bla. Fakt ist, der Typ zieht nach England, wird dann da Fußballtrainer und hat einfach noch nie in seinem Leben er hat keine Ahnung von Fußball. Er weiß nicht, was abseits ist, er hat keine Ahnung von Fußball, aber er geht dahin, er ist so positiv, er sagt, ich schaff alles, ich glaube an alles und wir kriegen das schon irgendwie hin. Und das ist einfach so eine emotionale, coole Reise und irgendwie das ganze Land hasst ihn so und alle, die im Stadion wird die ganze Zeit immer Wichser, Wichser, Wichser gerufen und aber irgendwie schafft er das dann so irgendwie, keine Ahnung, dann doch mehr gemocht zu werden und einfach super geile Serie. Also Ted Lasso, ey, dafür lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, ein Abo es ist halt auch, ich habe damals auch die ersten beiden Folgen einfach geguckt, habe dann zu Beate auch gesagt, boah, du musst das gucken. Und die hat mit Fußball echt null am Hut. Hat gesagt, boah, nee. Und ich so, es ist scheißegal. Ja, es geht um Fußball. Aber ne, bei dieser Serie geht es wirklich um 1000 andere Sachen als um Fußball.
Über eine Minute pro Folge ist vielleicht Fußball so.
Ja, genau. Und es ist halt einfach dieser Charakter von dem Ted Lasso und diese ganzen Geschichten, die so am Rande erzählt werden, wie du schon sagst, irgendwie. Das ist irgendwie, man geht immer mit einem positiven Gefühl heraus und man denkt sich irgendwie so, ja, boah, ey, man müsste ein bisschen mehr sein wie Ted Lasso. Irgendwie so, keine Ahnung.
Voll, das ist 100%.
Und es ist teilweise auch einfach so ultra witzig, dass man einfach nur Tränen lacht. Und also wirklich, wirklich ohne Scheiß, das ist tatsächlich eine der besten Serien. Ja,
also wirklich
ein bisschen mehr sein wie Ted Lasso.
Wirklich, ohne Scheiß.
100%ige Guckempfehlung für jeden ohne Bedingung. Da braucht man nichts mögen, hassen. Selbst ich als Grumpy-Typ, der eigentlich nur am liebsten Zweite Weltkriegs-Scheiße guckt und so, ich stehe auf Ted Lasso. Dann war ich im Kino letzte Woche und zwar, ich weiß gar nicht warum, aber ich war, und das korrigier mich, Selçuk, du weißt wahrscheinlich besser, ich war im neuen Studio Ghibli-Film oder sagt man Ghibli?
Ja, Ghibli. Ich sag nicht Ghibli, aber keine Ahnung, wie es genau heißt.
Ich war im neuen Studio Ghibli-Film und ich glaube tatsächlich, ich habe irgendwie in jeden Film mal so ein bisschen reingeguckt hier. Da gibt's ja bisher Totoro, irgendwie der freundliche Nachbar.
Es gibt so viele, die kannst du
Prinzessin Mononoke und so. Also ich glaube, jeder kennt Studio Ghibli-Filme. Aber irgendwie hat mich das nie so richtig gehuckt, weil es immer irgendwie so ein bisschen abstrakt war, ein bisschen abgespaced war und auch so die Storys mich nie interessiert haben. Diesmal, und zwar der neue Film heißt Der Junge und der Reiher, oder The Boy and the Heron. Und muss einfach sagen, dass diesmal hat die Story mich komplett abgeholt, weil da geht's einfach um einen Jungen, der im Zweiten Weltkrieg groß wird und Japaner. Und dann wird, glaube ich, dann wird seine Stadt
Die Stadt wird bombardiert sozusagen.
Genau, die Stadt wird bombardiert und seine Mutter stirbt im Hausbrand. Das ist genau, das passiert in den ersten 2 Minuten. Also, das ist kein Spoiler.
Nice, viel gut. Also, ein guter Rein. Ja. Ein lockerer Reinstarter auf alles, was dann noch kommt. Macht Lust
auf mehr. Ja, pass auf, pass auf. Chillig. Dann geht's aber halt darum, storytechnisch, ohne dass ich Spoiler, nur mal einen kurzen Abriss, damit ich da ein bisschen was drüber sagen kann. Und er zieht dann quasi mit seinem Vater irgendwie weg, irgendwie, und ist dann halt komplett verschlossen und traumatisiert und irgendwie fängt dann so ein Reiher die ganze Zeit, der auf dem neuen Gelände, wo die ja leben, irgendwie, verredet so ein Reiher die ganze Zeit auf Creepy mit dem und sagt die ganze Zeit so nach dem Motto, deine Mutter wartet auf dich, deine Mutter wartet auf dich, so, du kannst deine Mutter retten oder irgendwie so. Und er geht dann irgendwie durch so ein paar, durch so eine Geschichte in so eine, wie so eine Parallelwelt, Alter, und sucht seine Mutter. Komplett creepy, komplett weird, komplett abgespaced, aber auch ein geisteskranker Film, wirklich 10 von 10. Das war eine emotionale Reise, abgespacede Reise, und visuell absolut geil.
Und das ist noch nicht mal ein starker Ghibli-Film.
Und ich muss sagen, ich habe danach, und das habe ich an dem Film geliebt, und das habe ich auch einfach wirklich an der Art der, so der Beziehung, irgendwie finde ich, feierst du die gerade, die ich mit Uli habe. Wir haben danach einfach wirklich eine Stunde über diesen Film philosophiert, was in einem Film wofür gestanden hat, welche Tiere was symbolisiert haben, welche Konversation wofür stand. Und der Film hat so viel Interpretationsspielraum gelassen. Und was am geilsten ist, der Regisseur hat nie ein Interview zu dem Film gegeben und hat auf keine Frage eine Antwort gegeben. Das heißt, er hat alles offen gelassen. Das heißt, ja, es gibt kein das und das und das ist so und so gemeint gewesen, sondern
das ist alles ein wie du's dir selber.
Der Zuschauer wird komplett freigelassen und das war einfach so eine richtig geile
Erfahrung. Ja, das ist, also ich glaube, bald irgendwann bist du soweit. Ich glaube, bald kann ich dich zu einem Anime zwingen und dann kommst du
genau. Setsu, keine Hentai, Setsu, bitte.
Und dann kommst du wirklich in dieses Feeling rein und du wirst merken, dass so viel fucking Animes genauso sind, wo du dir denkst, what the fuck, was für Meisterwerke sind diese Dinger, Alter. Aber der Film ist auf jeden Fall nicht einsteigerfreundlich. Also für Leute, die sagen, das wird jetzt mein erster Studio Ghibli-Film oder sowas, die sollen sich lieber was anderes anschauen. Mein Nachbar Totoro oder sowas, das sind so viel Gutfilme.
Welchen hab ich mir nochmal reingezogen? Warte, hier.
Chihiro Reise ins Wunderland.
Chihiros Reise ins Zauberland ist auch ein sehr bekannter und ich glaube sogar, wenn nicht sogar sehr, sein bekanntester ist auch ein Top-Film. Aber das sind,
welchen hatte ich denn nochmal geguckt, da wo die Stadt so weggebaut
ist? Ja, das war Your Name. Das war ein richtiger Anime. Die Studio Ghibli-Filme sind ja auch Animes, aber das ist so ein bisschen drauf angelehnt wie, das ist sozusagen das Disney aus Japan.
Okay.
So.
Okay.
Genau. Aber ist immer für ein erwachsenes Publikum gemacht. Das heißt, es können Kinder mit Erwachsenen anschauen. Und bei Disney ist es ist es ja auch immer so gesagt, es ist für die ganze Familie. Aber bei Studio Ghibli ist es echt so, dass du dich nur mit Erwachsenen setzen kannst, das Ding anschauen kannst und kannst sagen, what the fuck, Alter, was ist hier gerade passiert und was war damit gemeint?
Am krassesten fand ich eigentlich die letzten Glühwürmchen.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Heftig, heftig, heftig. Ja, also das war auch echt so ein Film, der irgendwie nachhaltig Eindruck hinterlassen hat. Und als ich den damals das erste Mal gesehen habe, habe ich auch nur gedacht, so puh.
Eine Frage ist halt schon, und vielleicht weißt du, wie der hieß. Ich habe einmal einen Film damals gesehen, da hatte Carina den geguckt, da habe ich den mitgeguckt. Digga, ich war auch so verstört. Da geht es irgendwie um so ein Mädchen, die auf so einer Insel lebt und das Meer darum ist verzaubert. Und lebt irgendwie und komplett creepy, so. Sie kann auch irgendwie ins Meer und wird zum Fischen, kann irgendwas, ging da ab. Weißt du, welchen ich meine?
Nein, jetzt gerade.
Vielleicht kann die Hörer uns, aber Junge, komplett, Digga, ich habe den Film geguckt und ich dachte, ich bin auf Acid, Junge, Alter. Wirklich, also komplett, okay. Aber ja, wie gesagt, also der Junge und der Reiher, der hat sich auf jeden Fall gelohnt, also kann ich den Leuten
empfehlen. Also ich kann ihn nicht ausnahmslos empfehlen, weil er wirklich ein bisschen so komplex ist, dass du sagst, so, wenn du da nicht durchsteigen möchtest,
dann wird der Film so, nicht gefallen. Bleibst du so stumpf wie zurück.
Nein, dann wird der Film dir einfach nicht gefallen, das ist wirklich ein...
Wie bei Dune bei mir am Ende dann so, habe ich nicht verstanden, Schmutzfilm.
Genau.
Ja, ich habe auch immer Bock, ja. Diesen Monat kommt ja auch zum Glück endlich der zweite Dune raus. Da wird Stefan natürlich nicht reingehen, aber ich freue mich
auch über die Bolle. Sofort, auf jeden Fall.
Also jetzt mal ein anderes Thema, jetzt mal brettspielmäßig. Es ist, finde ich, ein interessantes Thema, auch wenn es vielleicht jetzt für den einen oder anderen nicht so interessant ist, aber ich fand das Video trotzdem interessant und ich habe es auch schon Stefan vorhin gesagt gehabt. ja, Sven Siemens löst, oder beziehungsweise will seine Sammlung zu 80% auflösen und hat selber gesagt, dass er über 3000 Spiele im Regal hat. Und ja,
so ist das, wenn man sich
jahrelang... Man hockt da und denkt sich,
was hat er gesagt? Es ist doch kein, der Sven Siemens hat sich, seit er den YouTube-Kanal erstellt hat, sämtliche Scheiße angefragt, alles. Rezis, noch und nöcher, Kinderspiele, sämtliche Gewichse und es sind noch 3000 Spiele über und er hat schon seine Charity-Ding im zweiten Jahr gemacht und hat diesen LKW gekauft mit wie viel, 14.000, 15.000, 13.000,
I don't know. Das war ja noch relativ der Anfang, das mit dem LKW war ja noch der Anfang, das war ja das erste oder zweite Berlin-Con.
Er hat so, das ist doch so geisteskrank, was er angemacht hat mit dieser Sammelei. Wir haben diese ganze Sammelei doch schon abgeschwört. Er hat das ja wirklich so zelebrial hochgehalten, wenn man das so sagen kann.
Ich muss dir sagen, bevor wir den Podcast gestartet haben, bevor wir überhaupt das ganze Ding gestartet haben, wart ihr ja auch noch exzessiver. Ihr seid ja auch mit der Zeit. Ihr seid ja auch mit der Zeit. Ich hab ja immer wieder so gepredigt, ey, das muss mal raus und das muss mal raus und kleiner und nicht so viel und bla bla. Und ihr habt auch mit der Zeit habt ihr auch gemerkt, dass es euch einfach zur Belastung wird.
Absolut.
Weil ihr das Zeug nicht zocken könnt.
Also ich wäre auch mit 3000 Spielen. Also selbst wenn ich jetzt den Platz dafür hätte und alles vollkommen egal, ich wäre komplett überfordert.
Und wie, also, ich hatte es vorhin dann auch mit Markus im Discord, da haben wir auch drüber geredet, dann hat er auch gesagt, ja, ich habe auch echt viele Spiele und so weiter und ich werde die auch niemals alle zocken können, so auf die Art. Und ich habe einfach nur gedacht, wenn es eine Plattform geben würde wie Rebuy oder sowas, wo du einfach deine Games alle bap reinstellen könntest, bekommst einen Preisvorschlag dafür, weg damit auf einen Bunch, so auf die Art, weißt du, dann bist du das Zeug los, du hast zwar Verlust gemacht, ist ja klar, sind ja auch irgendwo meist gebrauchte Sachen, aber trotzdem hast du diese Last los und das gibt's halt bei Brettspielen nicht. Dieses Medium ist halt nicht dafür gedacht, dass du irgendwelche Reseller hast oder vielleicht gibt es sowas, aber es gibt's halt online niemanden, der das Zeug ankauft, so, weißt du? Und das wäre vielleicht etwas, wo man sich wünschen würde, wo man sich sagen könnte, das wäre doch mal geil, wenn man sein Zeug einfach los wird. Man weiß, man bekommt nicht so viel Kohle dafür, aber es ist halt weg. Und ich find trotzdem, also jeder, der sich in der Situation befindet und sagt, ich habe 500 plus Spiele, Alter, der muss sich echt mal Gedanken machen. Der muss sich echt mal Gedanken machen, ob er da jetzt wirklich nur Ballast hat oder ob man, wie lange man sich daran ergötzt oder wie lange man sich daran erfreuen kann, wenn man dieses Gebilde sieht an so viel Spielen.
Also vor allen Dingen, Digga, Alter, wie viel Pakete willst du denn packen? Wie schnell willst du die Sachen loswerden? Wie hart musst du da die Preise dafür senken? Und wie dumm ist es, Digga, Alter? Wir haben das vor Jahren schon gelernt, Alter, dass Brettspiele nichts wert sind, nachdem man sie einmal gekauft hat. Dass eins von 500 Spielen dann eine Wertsteigerung hat oder eins von 200 Spielen. Alle anderen werden immer im Wert
fallen. Das ist ja sowieso die Krux bei der Sache, dass du dann immer noch da sitzt und auf die Messe gehst und sagst, boah, ich brauche die Neuheiten. Anstatt, dass du halt einen Monat oder zwei Monate später die Neuheiten kaufst, wenn die Leute die wieder rausschreddern. Ja. Weil das Zeug ist halt, in dem Moment, wo du es gekauft hast, hast es. Ob du es dann gleich zockst oder ob du erst Monate später dazu kommst, es zu zocken. Es ist halt so ultra krank.
Sein YouTube-Kanal hat sich meines Erachtens auch trägt sich nur über diesen Sonntagstalk und darüber, dass er immer neue Spiele hat. Er kann zu den Spielen nie was sagen, aber die Leute können dort einschalten und sie sehen immer neue Games. War bei uns früher auch so, Digga. Aber musst dir auch irgendwann mal vorstellen, so, es kann ja keine Sau irgendwann einfach dann mehr bezahlen, so. Das macht doch gar keinen Sinn und es macht doch gar keinen Spaß mehr, weil du die ganzen Sachen dann einfach nicht mehr spielen kannst, so. Am Anfang geht das noch, so immer viele neue Sachen kaufen, kannst immer noch viel spielen und so, aber es stumpft ja dann irgendwann auch mit der Zeit.
Okay, im Chat kommen gerade ein paar Adressen, wo man anscheinend gebrauchte Spiele oder Spiele halt zum Ankauf weggeben kann. Spiel for Us und Connection 24 oder sowas eventuell. Ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, also ich bin halt so ein Typ, ich bin, glaube ich, noch nie über die 150 hinausgesteppt. Ich habe immer angefangen zu verkaufen, wenn ich gemerkt habe, Sachen werden nicht mehr gespielt und so. Ich werde wahrscheinlich auch, ich hoffe zumindest, dass ich niemals die 200er-Marke erreiche, weil ich weiß gar nicht, ich weiß ja jetzt schon nicht, was ich zocken soll. Du guckst ins Regal rein, siehst über 130 Spiele und denkst dir, okay, ja, keine Ahnung, was zocke ich denn jetzt so? Und auf was habe ich denn gerade Bock? Und jetzt überlege ich mir, hätte ich das Doppelte oder das Dreifache davon. Ach du Scheiße. Ne? Also welches Spiel hat denn da überhaupt... Ja, das ist krank. Aber man muss auch sagen, es gibt ja Leute, die spielen 7 Tage die Woche. Viele, die zweit spielen, was auch immer.
Ja, das soll es angeblich geben, ja, keine Ahnung.
Ich muss aber auch sagen...
Aber ich finde, ja.
Nee, sag du, Daniel, hau raus.
Dieses Gefühl, irgendwie eine Neuheit auszuprobieren, die wird ja trotzdem irgendwie bleiben, weil das ja immer irgendwas Besonderes ist. Chris hat das ja, glaube ich, auch mal ganz schön ausgedrückt, so ein Spiel zu entdecken. Ne? Und deswegen, wenn du jetzt irgendwie, also ich finde, es ist auch immer irgendwie was Besonderes, wenn man sich eine Neuheit holt und dann das erste Mal zockt und so, aber alles halt irgendwie in Maßen, ne? Dass du nicht, so wie das die ersten Jahre jetzt auch bei der Messe war, wo ich dann irgendwie zwischendurch 3-4 Mal zum Auto laufen musste, einfach um die ganzen Games wieder loszuwerden, sondern dass du einfach mit 2, 3 oder lass es 4 Games dann halt nach Hause fährst, dann ist das, finde ich, noch alles okay irgendwie, solange das irgendwie in Maßen. Natürlich könnte man sagen, ja, komm, scheiß ich drauf, ich hole mir das, wenn es ein bisschen günstiger ist. Aber
also jetzt meine blöde Frage. Ich meine, die, also wenn du Content Creator bist, wenn du einer bist, der einen YouTube-Kanal hat oder über im Podcast oder was auch immer, wenn du so einer bist, der Spiele holt, um sie zu spielen, um dann darüber zu berichten, damit andere Leute Mehrwert davon haben. Im Sinne von, hey Chris, hast du schon das neue XY-Spiel gezockt?
Ja, aber dann musst du ja so ein Game geil und so weiter investieren.
Ja, dann hast du ja damit Content eben generiert und du hast, andere Leute haben was davon, so auf die Art. Aber für denjenigen, der das macht, hat doch Spielen nichts mehr mit Spielen zu tun und Genießen zu tun, oder? Also ich weiß nicht, wenn ich nur Spiele kaufen würde, um die zu spielen, um den Leuten zu erzählen, wie sie sind, diese Spiele, und dann zum nächsten Spiel überzugehen, dann bin ich doch eigentlich, dann ist man doch nur noch Reviewer, man ist doch gar kein Spieler mehr.
Voll, guck mal, und ich muss auch einfach sagen, dass ich durch diesen Podcast und generell durch meine letzten Jahre als Spieler und einfach, ich glaube, auch generell durch meine persönlichen Entwicklungen einfach mich viel mehr kennengelernt habe und auch so Konsum sich komplett verändert hat. Und ich merke es halt einfach an Dingen wie, das überleg mal vor ein paar Jahren, wie viel wir noch bei Kickstarter alle reingehauen haben und wie viel wir jetzt reinhauen. Und es war zum Beispiel jetzt so, dass ich jetzt bei so ein paar Dingern, wo ich nur mit dem Euro drin war, am Reflektieren war, was davon nehme ich mir jetzt mit und was nicht. Und dann bin ich auf so ein Video gestoßen von, ich weiß jetzt gerade gar nicht wem, ich glaube, da ging es, ich glaube, da hatte ich mit Stefan letztes Mal schon drüber geredet, aber im Podcast hatte ich noch nicht drüber geredet. Und zwar ging es um den neuen Lacerda. Genau, da hatte der Dings, im Better Board Games Video hatte der Thomas darüber geredet. Da ging es um den neuen Lacerda Inventions, der jetzt ja bald ausgeliefert wird. Da war ich mit dem Euro drin. Und da hat er zum Beispiel gesagt, also er hat für das erste Mal Regel erklären 90 Minuten gebraucht. Und er sagte, ja, wenn man das noch ein bisschen optimiert und bla, dann kriegt man die Regeln auch vielleicht in einer Stunde erklärt. So. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Ey, das ist so ein Ding, würde ich mit Sicherheit mitzocken. Habt auch voll Bock drauf gehabt, was mich thematisch irgendwie hatte ich da Bock drauf und alles so. Aber ey, 90 Minuten ein Spiel erklären oder eine Stunde noch ein Spiel erklären. Ey, da bin ich so Lichtjahre aktuell von weg, dass ich da Bock drauf habe, weil es ist immer einer dabei, der gerade neu ist. Das heißt, du musst immer die Regeln dann nochmal komplett neu erklären. Ich denke mal, Alter, in 90 Minuten Regeln erklären, kriege ich schon irgendein geiles Ding geballert. Ne? Und ich, klar, ich bin zu 100%, jetzt wirklich zu 100%, und egal, was abgeht. Aber in den neuen Lacerda gehe ich auf jeden Fall rein, weil der wurde jetzt revealed. Hat ein richtig geiles Mafia-Setting und so. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Sieht auch fett aus. Aber ich habe dann jetzt mich dafür entschieden, den Euro sein zu lassen.
Kurze Unterbrechung, konnte man schon mehr sehen, außer nur das Cover?
Nee, das Cover, das hat mir komplett
gesagt. Ja, Digga, wir reden hier von Lacerda und wir haben ein Mafia-Cover, das war's.
Das Ding wird ultra thematisch sein, Chris, kannst du dir vorstellen?
Ist mir scheißegal, Bruder, ich scheiße auf thematisch, Bruder. Ich hab Bock auf eine geile, kranke Mechanik. Und wenn das Thema dann noch sexy für mich ist mir scheißegal,
Chris,
wenn ich draufgeklatscht
bin. Du scheißt auf das Thema?
Nein, ich scheiß drauf, wie thematisch das ist. Wenn das Thema für mich, beispielsweise,
mal ein paar Folgen zurück, ja, warte, da hast du genau das Gegenteil.
Ich erkläre euch jetzt, aber ich erkläre euch jetzt, nee, ja, hab ich ja. nicht, weil, ey, Ob ich jetzt Agricola spiele oder ob Agricola ein schwarzes Cover hat und da steht einfach quasi Mining in Space. Und es ist 1:1 dasselbe Ding, aber in schwarz, auf einem Steinboden, mit irgendwelchen Alienviechern und du holst dir keine Schubkarre, sondern holst ein Raumschiff. Bruder, dann ist das Ding für mich eine 10 von 10. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Mhm. Es ist mir scheißegal, wie das Thema draufgeklatscht ist und wie künstlich das Thema sich anfühlt. Es ist mir kackegal. Aber Hauptsache, das Thema ist geil.
Ey, du hast was komplett anderes erzählt.
Nein, ich habe gesagt, ich zock keine Themen, ich zock keine Games mehr.
Hast du gesagt, wenn das Thema nicht zündet, dann können die Mechaniken noch so geil sein, dann zockst du das nicht. Also was
ja, denn jetzt? Ja. Und genau das habe ich jetzt gerade auch gesagt, wenn du es mal richtig meine Wörter in den Kopf kriegen würdest. Ich habe dir damit gesagt, ich zocke keine Games mehr, die ein scheiß Thema haben.
So ein Ding ist das.
Ich zocke keine Games, die ein scheiß Thema haben. Keine Tawantinsuyu, Tiki Kanuku und
Mana. Aber wenn ein Thema nur aufgesetzt ist,
das ist mir egal.
Dann ist es nicht thematisch.
Ja, ich hab auch nie gesagt, dass ein Spiel für mich thematisch sein muss. Ich bin doch der Letzte, Digga, ich sag, halt die Fresse mit dem Flavortext. Erklär mir die scheiß Regeln. So. Ja, reicht mir Kepler 30, 90, 74, Bruder. Wir sind hier im fucking Weltraum. Ist scheißegal, was mit passiert. Erklär mir die Regeln. Also Hauptsache, wir sind hier im Weltraum gerade.
Ich finde gerade die Aussage im Chat finde ich gut. Pasan und Tose schreibt, alle Creator, die sagen, dass sie sich die ganzen Neuheiten kaufen, um in ihrem Kanal darüber zu labern, lügen sich doch in die Tasche. Ja, klar. Als würden die damit Geld verdienen können. Woher der Zwang?
Also, das kann man ja eigentlich ganz differenziert mal betrachten. Ganz am Anfang, als wir zum Beispiel einen Kanal gestartet haben, Daniel und ich, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwar eine kleine Basis an Games, aber wir haben immer Games gekauft, die uns interessiert haben und auch, um darüber zu zeigen und die auszutesten und den Leuten darüber zu erzählen. So, und das haben wir ultra viel Kohle haben wir aus unseren eigenen Taschen, wie die allerletzten Dummbatzelbeutel. Leute, bitte nicht nachmachen. Das ist komplett geistesgestört, was wir gemacht haben. Und auch, was die ganzen anderen Content-Creator halt eben machen, wenn die das so aus dem Grunde machen. Es ist natürlich auch so, Leute, es ist auch eine gewisse Art von Kaufsucht, die wir alle haben, die wir alle entwickelt haben, die der eine mittlerweile wahrscheinlich mehr oder weniger unter Kontrolle hat. Ich habe sie extrem, also muss schon sagen, exorbitant geil, mittlerweile unter Kontrolle, aber andere Leute halt eben nicht. Und es macht ja auch Spaß und du gerätst ja in diesen Belohnungssog am Anfang. Du bestellst ein Game und das sieht geil aus und du packst es aus und machst das Ding und es pöppeln gibt dir was und schon wieder ist ein Paket da und du packst aus und boah, wieder das neue Ding und das stellt sie neben die anderen, das sieht alles geil aus. Und die Artworks sind ja auch alle so gemacht, dass die wie im Süßigkeitenregal dir die Spiele auffallen wollen, dass du die einfach haben willst. So sind die Sachen halt eben designt und jeder versucht sich irgendwie einen kleinen Twerk und Peak da irgendwie einfallen zu lassen in dem Game. Das brauche ich irgendwie und so. Da wird schon jedes Belohnungszentrum im Körper irgendwie angesprochen, so wenn du anfängst, ja, so eine Sammlung zu entwickeln einfach.
Aber ne? Die Belohnung für einen Content Creator ist ja meistens, dass die Leute einem ja diese Aufmerksamkeit zurückgeben und sagen, boah, geil, guck mal, der Stefan, der hat jetzt das neue Ding XY gezockt. Boah, was sagt denn der jetzt darüber? Und in dem Moment, wenn sich die Leute für deine Meinung interessieren, bist du damit schon, dann bekommst du schon diese Glücksgefühle, dass die Leute sagen, boah, ey, Stefan, was sagst denn du zu dem
Ding?
Was sagst
denn, genau. Für dich ist
das
Moment
für die Leute wichtig.
Genau, für dich hast du in dem Moment ist es dann auch legitim, dass du das gekauft hast jetzt für 300 Euro, weil es haben sich ja Leute dafür interessiert und du konntest.
Man belügt sich aber selber damit.
Ja, natürlich.
Es ist nur eine Rechtfertigung für seinen eigenen Konsum. Man scheißt darauf.
Ist auch so, ist auch so. Das ist für viele Leute wahrscheinlich, die diese Kaufsucht haben, ist einfach dann die so, ja, ich will über meinem Kanal drüber reden. Keine Ahnung, ich will jetzt dem Sven keine Kaufsucht unterstellen, Digga, aber es sieht schon geisteskrank aus, was er da mit seiner Sammelwut da betreibt. Und das ist ja.
Sind wir jetzt mal Real Talk, und damit kreide ich mir jetzt auch nichts an. Ich mag den auf jeden Fall, den Typen. Der Bruder hat genauso krass ADS wie ich. Der Bruder kann einfach genauso wenig mit seinem Geld umgehen wie ich. Und der Bruder kauft genauso gern wie ich. Wahrscheinlich hat er einfach nur das Doppelte an Geld zur Verfügung und kauft dann nochmal doppelt so viel wie ich.
Das ja, aber Chris, wie viele Spiele hast du in deinem Regal? Jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Über den Daumen gepeilt.
50 ey, bestimmt.
Alter. 30, Bruder.
So, 30 Spiele, Digga. 30 Spiele, die da stehen. Du hast keine Ahnung, wie gut die sind. Du hast wirklich keine Ahnung. Wie kann es sein, dass du innerlich immer noch sagst, boah, der nächste Lacerda kommt, den ziehe ich mir auf jeden Fall. Anstatt, dass du sagst, ich zock diese 30, bis dahin ist der Lacerda im Retail verfügbar und wird schon in den ersten hier gebrauchten Markets, wird er schon angeboten. Warum kannst du nicht warten? Wieso musst du da rein?
Ey, pass auf, es ist halt einfach ganz easy. Und zwar folgendes. Ich war jetzt auch die letzte Woche mal wieder im Brave New World in Köln. Und ey, das war wieder so reizüberflutend und so geil. Da stehen so viele kranke Dinger und ich war bei so vielen Sachen immer überlegen, was mitzunehmen. Und im Endeffekt habe ich nicht eine einzige Sache mitgenommen. Weil einfach ich auch einfach schon ehrlich sagen muss, dass ich relativ konsummüde geworden bin. Und wenn ich eins gelernt habe, das ist dasselbe, was ich aus so Spielotheken gelernt habe. Ist halt einfach, ey, das macht ein bisschen Bock so, aber am Ende des Tages kackt man immer rein. Und das ist genauso, wie sich einfach im Spieleladen blind was mitzunehmen. Du kannst dir drei Games mitnehmen, die alle geil aussehen, und dann guckst du bei Boardgamegeek mal rein und dann, ja, sind einigermaßen gut bewertet, so. Und im Endeffekt werden das alles gute, durchschnittliche Games sein. Wie so ein Prager Caput Regni, was zum Beispiel eigentlich ein super geiles Game ist, aber weißt du, wie oft haben wir es gezockt? Einmal, zweimal, ciao. Das sind alle Games verschwinden alle Games verschwinden quasi in der Versenkung. Und die Games, die es nicht tun, und ich rede es mal einfach mal auf spontan aus dem Kopf heraus, sowas wie ein Great Western Trail, sowas wie ein Brass oder, die werden eh ihren Bekanntheitsgrad finden. Und dann werden sie eh den Weg in unsere Sammlung finden, weil tausend Leute sagen, das sind 10 von 10. Und wir brauchen nicht nach Perlentauchen gehen, weil diese Perlen, die werden schon entdeckt. Und wir sind nicht der One-in-a-Million-Typ, der dann als erstes mal eine 10 von 10 entdeckt, sondern die 10 von 10, die werden von vorher genug promotet. Die haben schon einen geilen Publisher, die haben schon einen geilen Autor oder. Und kein Ding, was wir irgendwann in Brave New World verstaubt und in der Ecke finden, was da seit 3 Jahren rumsteht, wird dann sich als Perle herausstellen.
Was ich auch ganz besonders schrecklich einfach finde und wo ich finde, YouTube ist auch einfach, das ist einfach so im Arsch einfach heutzutage, zumindest im Brettspielsektor ist einfach so im Arsch. Ich habe nichts gegen Leute, ich gucke mir gerne Leute an, die eine fette Sammlung haben und die berichten aus ihrer Sammlung und über irgendwelches Zeug und alles drum und dran. Aber mich widert es halt eben an, dass du einfach die ganze Zeit immer mittlerweile als langjähriger Content Creator in diesen ganzen Pressemitteilern mit drin ist und du halt eben einfach immer sagst, okay, heute bietet Kosmos mir wieder das alles an. Und ich weiß genau, Digga, das bekomme ja nicht nur ich, das bekommt jeder. Und in 2 Wochen siehst du dann diese ganzen Sachen dann wieder so als Neuheiten, Digga. Und das hat für mich dann nichts mehr mit Brettspielliebe zu tun, sondern einfach nur, dass man einfach ein gieriger Hurensohn ist, der sich einfach irgendwie irgendwelche Scheiße snackt, die man überhaupt gar nicht braucht, die dem eigenen Spielertypen nicht entspricht, die einen optisch nicht anspricht und wo man eigentlich, auch weil man noch 30 ungezockte Games, wie Sven 2700 ungezockte Games zu Hause hat, diese Scheiße halt eben einfach dann nicht braucht. Und das gibt mir einfach so einen schlechten Beigeschmack, weil die dann auch noch immer so geradet werden, wie dieses scheiß Highscore. Ich hab's im Beispiel ja von Kosmos, Highscore, zieht euch das YouTube-Video rein, Leute, diese scheiß Leerpackung, es ist ein einziger Abzocke, ist ein einziger Enkeltrick, Digga. Das ist überall gut weggekommen, außer bei mir, Digga. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das ist halt eben gang und gäbe. Und deswegen fühle ich auch dieses Boardgame YouTube einfach überhaupt nicht, weil ich komme, die Leute sagen mal, ich bin die letzte Assel, Digga. Die haben gar keine Ahnung, was ich über die Leute denke und was mit dem, was wir über die letzten Jahre so alles zusammen erfahren haben, Digga. Wir stehen über diesen Dingen und möchten eigentlich da gar nicht mehr so mitschwimmen. Das ist echt so
krank. Stefan, zwei Dinge. Erste Sache, kurz Kickstarter-Geschichten. Du sagst gerade Enkeltrick, du sagst gerade, du wirst manipuliert, bla 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 bla. Hey, du weißt ganz genau, dass wenn Chris diesen Lacerda im Kickstarter sieht, dann sagt er, fuck, die Metal Coins und die, keine Ahnung, exklusiv, die gibt's ja dann nur im Kickstarter. Der Chris weiß ganz genau, in diesem Moment wird er komplett über den Tisch gezogen, macht's aber trotzdem. Er weiß, es ist ihm bewusst, dass er jetzt gerade für die Deluxe-Version, die es nur im Kickstarter gibt, wird er jetzt gerade gebaitet. Das heißt,
du sparst Geld.
Das ist aber ein ganz schlechtes Beispiel. Das Ding ist im Kickstarter immer günstiger. Nur wenn du wartest, wirst du bei Skellig nochmal doppelt abgezogen. Deswegen halt eben ist es schon okay,
so,
wenn
man. Jetzt ganz kurz. Es ist günstiger. Du sparst Geld. Wann sparst du Geld? Sparst du Geld, wenn du das Geld ausgegeben hast, oder sparst du Geld, wenn du das Geld nicht ausgegeben hast? Alter, wie kann man bei solchen Artikeln sagen, du sparst Geld?
Ja,
bei
einem Ding, aber gehen wir mal davon aus, du
zahlst weniger, muss man sagen, ne?
Heißt genau, also gehen wir mal davon aus, du hast auf jeden Fall vor, dir dieses Spiel zu kaufen. Dann bist du günstiger, wenn du direkt im Kickstarter mit einsteigst, als wenn du auf den Retail wartest. Natürlich spart man immer Geld, wenn man sich irgendwas gar nicht kauft. Das
Daniel,
ist ja klar,
wir reden ja aber immer noch nicht über einen Artikel, den du brauchst. Es ist ein Artikel, den
natürlich,
du willst.
Wir reden nie über Artikel, die
so, man braucht. Das meine ich damit. Du sparst ja in dem Sinne kein Geld, wenn du jetzt sagst, boah, ich hole mir jetzt die Super Deluxe-Version, weil die kann ich ja dann später viel teurer weiterverkaufen. Dieser Weiterverkaufswert, der ist ja jetzt inzwischen auf den Punkt gelandet, dass die Leute wirklich nur noch miese machen mit Games. Das, was normal sein sollte. Es sollte nicht so sein, dass du Spiele teurer weiterverkaufst, als du sie gekauft hast. Inzwischen ist es halt so, dass du dir die Super Deluxe-Version kaufst und die Preise sind so, dass du, wenn überhaupt, nur noch den gleichen Preis dafür bekommst. Wenn überhaupt. So, das Zweite, was ich sagen wollte, Stefan, du hast vorhin das Thema angerissen mit Content Creator, genau. Das, was die Content Creator machen, ist ja, die kaufen sich ja oder besorgen sich immer die neuesten Spiele. Jetzt sagen ja viele Leute, du könntest doch auch einen Kanal machen, wo du einfach über Spiele redest, die es ja schon gibt, schon länger, und könntest mal darüber berichten, wie tief du eingestiegen bist, dass du das Spiel schon irgendwie 25 Mal gezockt hast, Strategieguides und keine Ahnung, du wirst dafür bei YouTube nicht belohnt.
Nein, das interessiert keine Sau.
Niemand interessiert, ob du jetzt ein Video rausbringst, das Stefan bringt das Video raus, Prager Caput Regni. Das exklusive Prager Caput Regni Video. Wenn es kein Regelvideo ist, dann wird dieses Video komplett nicht geschaut. Es juckt keinen.
Aber es interessiert doch auch nicht wirklich jemanden, wenn der 35. Kanal die neue Kosmos-Neuheit für 10
Aber sie machen
für 10
Sie machen es,
natürlich. Aber es interessiert doch auch keinen.
Aber sie machen es, aber die sind so stumpf, die interessiert das nicht, dass das keiner guckt, Junge. Die setzen sich dahin, die machen das und es interessiert sie noch nicht mal, dass das einer guckt. Es interessiert sie auch nicht, dass anscheinend das Kanalwachstum nicht mehr da ist. Beim Sven, Digga, der hat doch ein stagnierendes Kanalwachstum, Digga, wie ich. Und ich mache quasi überhaupt nichts und er macht jede Woche Sonntag, reißt er sich ein Bein aus, um sich seit Jahren um sich.
Ja, wobei beim Sven ging es ja schon eine Zeit lang sehr, 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 sehr steil nach oben. Es war jetzt eine Zeit lang so, dass.
Aber es hatte lange stagniert, oder wie war es so, ne? Weil er auch.
Es hat lange stagniert, aber dann ist er auf einen Schlag hochgegangen. Aber
weil er mehr mit den Better Board Games-Leuten gemacht haben, Digga, das ist dann zwangsläufig.
Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der immer mit reinspielt. Ja. Aber ja, ich finde trotzdem, um das Thema jetzt auch vielleicht abzuschließen, ich finde es trotzdem krass, wenn man sich in so einer Lage befindet, dass man plötzlich die Kontrolle verloren hat und wirklich wir von einem Hobby reden, das Spaß machen soll und du plötzlich nicht mehr Spaß hast, sondern anfängst dir schon richtig einen Kopf zu machen, wo es mit dir hingeht und was du jetzt noch machen sollst und wo sollst du jetzt das ganze Zeug hinpacken und wie kann man sich Ballast als Hobby holen? Etwas, was einem Spaß bringen soll. Das ist so, was ich mir einfach, das geht in meinen Kopf nicht rein.
Ja, sicher, wenn es dann zur Belastung wird, dann ist es natürlich nicht gut, das ist klar.
Für mich sind momentan so die meisten Belohnungen, wenn ich was gezockt habe, ich finde das so geil und ich habe so dieses Feeling bekommen, Alter. Ich brauche das, Alter. Ich will es eigentlich will ich es selber.
Dann fang doch mal direkt vom großen M an zu zählen, Stefan.
Ah, Digga, Leute, ich habe Marrakesch gezockt am Wochenende und ich brauche dieses dreckige Ding, Alter. Aber es ist so geisteskrank teuer, Alter.
Die Retail-Version ist nicht teuer.
Die Retail-Version ist nicht teuer, aber wenn du natürlich jetzt die Deluxe einmal gezockt hast, hast du halt keinen Bock mehr auf die Retail irgendwie, ne? Mehr das irgendwie so zu machen. Ah, ich weiß es nicht, halt eben, keine Ahnung. Leute, was soll ich sagen? Eurogame, ich glaube auf Instagram habe ich so ein bisschen was dazu gemacht, jeder plant so verdeckt seine Aktionen so ein bisschen und dann muss geguckt werden, ob man die Aktionen überhaupt machen kann, weil die auch weggesnackt werden können. Es kann durchaus sein, dass du halt komplett reinscheißt und machst nichts anderes, als kleine Steinchen auf dein Spielertableau zu setzen und dafür dann Belohnung einzusammeln. Also eigentlich ein super simples Game, aber es ist wirklich cool durchdacht, das funktioniert überall irgendwie logisch. Nach dem ersten Game hatte man jetzt noch nicht so raus, was jetzt vielleicht so eine Überstrategie ist, ob irgendwas jetzt besonders geil ist, weil man viele Möglichkeiten hat und einige davon zwangsläufig vernachlässigen muss und so. Und ich befürchte aber auch, dann Chat steht schon, wenn ich es dann kaufe, würde ich es nie wieder zocken. Dementsprechend schwierige Sache, aber ich muss ehrlich sagen, sehr, sehr cooles Ding und macht irgendwie auch jetzt mal Bock, mir noch mal so ein Städte-Ding. Ich meine, es gehört ja zu so einer Städte-Collection, also theoretisch müsste man sich die anderen Sachen dann ja auch mal angucken und da ist vielleicht mein Freund Seltschuk mit seinen guten Queen-Games-Connections gefragt und könnte uns beim Queen-Games-Presse...
Hey, Digga, die habe ich schon lange nicht mehr.
Beim Queen-Games-Pressetag könntest du eventuell jetzt hinten freie Schnittchen und Fanta durch den Hintereingang reinlotsen, Bruder.
Aber ich muss dazu sagen, Stefan, ja.
Leute, wir müssen mal ganz kurz, wir haben hier einen kleinen Raid, da müssen wir einmal kurz Hallo sagen.
Okay, let's go. Was geht ab, ihr schönen Leute?
Die Spitzel-Leute sind da.
Ja, die Daniel, nur später mal rausschneiden.
Leute, herzlich willkommen. Die Affen aus ihrem Van aus dem Wald sind hier quasi bei im zivilisierten Territorium aufgeschlagen, Leute. Ihr könnt euch gar nicht, also die Zuschauer von Spritzo könnt sich vorstellen, Leute, wir haben fließend Wasser hier, wir sitzen hier im Warmen, wir haben hier hinten jeder eine Brettspielsammlung mit 400 Spielen. Wenn bei uns einfach mal irgendwie der Holzofen nicht geht, dann zünden wir einfach unsere Games an. Wir kennen das gar nicht, wir haben Dusche, Leute, wir können zum Friseur gehen. Unser Auto fährt immer meistens.
Wir brauchen keine Angst haben, dass der Kamin uns im Schlaf erstickt, der Ofen. Ja,
also einfach, wir haben das Privileg alle, dass wir quasi hier mit unseren Partnerinnen auch mal ein bisschen Freiraum genießen, dass die Alte uns nicht die ganze Zeit nur am Sack hängt und die ganze Zeit, wir können alle in Ruhe wichsen, so, das kann der Spritzer alles nicht, der muss unter irgendeinem Vorwald
in den Wald gehen. Rausgehen, wichsen.
In den Wald gehen,
sagen, in den Wald scheißen und dann geht er hier in Kloppen.
So ein Ding ist das, also, Leute. Herzlich willkommen, Leute.
Herzlich willkommen. Ihr könnt euch vorstellen, was das Niveau hier so im Durchschnitt ist. Also fühlt euch willkommen und wie zu Hause.
Ja, geil. Genau, Leute. Von uns braucht keiner einen Friseur, Dominik, Digga. Doch klar, an den Eiern und unter den Armen, Alter, da haben wir doch Lianen hängen, das weißt du doch.
Spätestens. So, also mal zurückzukommen zum Städtethema, Stefan. Und zwar folgendes.
Also Leute, ganz kurz, wir machen hier gerade einen Podcast. Einmal die Woche nehmen wir ihn auf. Übel, derber, geiler Podcast. Normalerweise zum Thema Gesellschaftsspiele. Wir hatten, ich glaube, alles schon außer Gesellschaftsspiele und waren gerade so ein bisschen auf Gesellschaftsspiele rüber. Und ihr seht schon, Chris, normalerweise der größte Affe von allen, aber er macht heute hart Programm. Er hat heute ein striktes Tagesprogramm, das wird jetzt durchgezogen. Wir waren gerade dabei, Marrakesch zu besprechen und das war ein Ding. Da haben wir ihn lange für ausgedacht. Das hat er mir jetzt kredenzt und es hat mir gut geschmeckt. Und er möchte sich jetzt kurz einmal 2 Minuten profilieren. Ich möchte jetzt einmal in Ruhe im Chat bitten. Wir möchten Chris in 2 Minuten die...
Nee, ey, pass auf, ich will mich selber gar nicht profilieren, weil ich im
Endeffekt... Chris Show Jingle, bitte.
Habe ich mich ja selber... Warte. Nein.
Doch, bitte kurz den Chris. Chris all about. Chris, I feel his heart was deep in myself. He is why I'm
listening. Upon the big small Chris Show. So, darf ich jetzt... Okay, yes. Top. Ich muss dazu sagen, ich habe mich ja selber eigentlich dafür gehasst, dass ich mir das Ding überhaupt holen will. Weil das Spiel verkörpert einfach alles, was ich eigentlich verachte. Und unter anderem Queen Games und Spiele mit Städtenamen sind bei mir eigentlich auch sehr verpönt. Und
ganz bitte, es tut mir so leid, Alter. Was? Ich muss kurz zurückspulen. Ich kaufe mir keine Spiele mehr mit hier Teotihuacan und Dinge. Und jetzt reden wir
das über Ding war, das Ding war aber davor. Das Ding war vor meiner Ansage.
Ich sag da nichts mehr zu, sonst krieg ich direkt wieder einen auf den Dinner.
Marrakesch ist aus einer vergangenen Ära von letztem Monat, Leute. Davor, in 2 Monaten. Da hat er anders gemeint.
Lieber Marrakesch.
Naja, pass auf, ich hab mich ja selber dafür gehasst, dass ich mir das Ding geholt habe. Halt. Aber es sah einfach zu krank aus am Ende und ich
habe. Was hast du bezahlt?
Keine Ahnung, 100.
Nicht schön, ich sag jetzt einfach mal ehrlich. Du kannst aber einfach sagen, du bist ja nicht dumm, Alter. Du sag jetzt einfach, was du bezahlt hast. Fang jetzt nicht an, auf 10 Euro den Preis zu drücken, damit wir dich nicht noch mehr auslachen, bitte.
Ey, ich kann noch mal im Chat gucken.
170 oder was?
160. Nee. Ey, pass auf, ich guck jetzt wirklich mal im Chat. Ich scroll den Chat mal durch.
Ich glaube auch 180.
180 halt eben, okay, 180.
180,
Dominik, okay. Das klingt doch gar nicht so schlecht, wenn ich das ein paar Mal zocken würde.
Nee, das ist vernünftig.
Wäre das doch ein guter Preis.
Ich scroll jetzt aber wirklich hoch
ab 180. Der nächste Lacerda kostet ja auch 190, deswegen ist ja scheißegal.
So, auf jeden Fall,
die auf jeden Fall besser als jeder Lacerda, den ich gezockt habe bisher, Alter, muss ich sagen, halt eben, ne? So ein Ding ist das.
Ja, vor allen Dingen
halt einfach. Wenn es da um die 180 Euro geht, Leute.
Ja, aber genau, also was ich halt nochmal sagen wollte, ist zum Thema der anderen Städtespiele. Ne, also ich war ja dann wirklich überrascht und Marrakesch hat mir wirklich sehr gut gefallen, sodass ich mich ja sogar am Ende dafür entschieden habe, mir die Erweiterung zu holen, aber mich dagegen entschieden habe, die Metallmünzen zu holen, weil die sehen wirklich aus, Alter, wie wirklich aus Kaugummipapier gepresst. Aber zu den anderen Städtespielen ist es halt das Ding, dass die meisten davon ja eher nur, bis auf ein anderes, glaube ich, sind die anderen ja nur Neuauflagen von Spielen, die er schon in den letzten Jahren mal released hatte. Und Marrakesch ist auch so das, was am meisten raussticht, so, ne? Und deswegen habe ich mich, also die anderen haben mich gar nicht gereizt. Also was da rauskam, New York und ich weiß gerade selber gar nicht, was da war, noch Bremerhaven oder ich habe keine Ahnung. Ich bin da gerade wirklich ein bisschen befragt. Da waren ja auch mal mehrere und da kommen ja noch mal mehr. Und die Preise von den neuen Games in der Kickstarter-Kampagne waren ja auch wirklich wieder abgrundtief heavy. Aber ich war wieder, ich bin zufrieden gewesen mit Marrakesch. Mir hat wirklich auch sehr gut gefallen und das ist auch ein Ding. Und da zündet halt auch in jeder Spielerzahl, da zündet zu zwei, zu dritt, zu viert. Und du hast immer einen Haufen verschiedener Entscheidungen und ja, keine Ahnung. Also ich finde es einfach geisteskrank.
Ich möchte kurz eine Frage stellen, nur eine Frage. Hätte der Papa gesagt, boah, Chris, Digga, also sorry, ich verstehe nicht, warum du dafür so viel Geld ausgegeben hast und ich kann auch nicht verstehen, warum du das Spiel feierst. Es ist echt scheiße.
Ja.
Hätte es bei dir einen Trigger ausgelöst, dass du gesagt hättest, boah, irgendwie überlege ich gerade, dass ich es vielleicht doch loswerde.
Ey, pass auf, ich bin ehrlich, pass auf, sowas kann echt passieren, wenn sowas kann passieren, wenn ich ein Spiel das erste Mal spiele. Deswegen habe ich auch dem Roy gesagt, zum Beispiel, dass ich in einer gewissen Konstellation an Spielegruppen, die wir gemeinsam haben, dass ich gesagt habe, Bruder, ich spiele in dieser Gruppe keine Spiele mehr zum ersten Mal, weil das zum Beispiel, wie ich auch euch gesagt habe, mir ja diese Gruppe zum Beispiel das Black Rose Wars versaut hat, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ey, hätte ich das vielleicht mit Stefan und Daniel gespielt, hätte ich vielleicht eine ganz, ganz andere, richtig geile
Erfahrung gehabt. Kannst du dich rocken, Mann, nochmal in Ruhe, Digga,
als in dieser Gruppe. Junge, und ich sag, aber ein Ding, wo ich mir schon meine eigene Meinung darüber gebildet habe, und ich habe ja Marrakesch, glaube ich, schon 4 Runden geknallt und habe da meine wirklich manifestierte Meinung, die ich mir selber gebildet habe und nicht aufgrund von anderen, und es hat mir jedes Mal in jeder Runde bisher Spaß gemacht und jeder, mit dem ich es bisher gespielt habe, hatte auch Spaß daran. Und es, selbst wenn Stefan jetzt gesagt hätte, das ist das schlechteste Spiel der Welt für ihn, hätte ich mir gedacht, okay, Alter, Stefan ist halt einfach ein Lost, sein Urgroßvater.
Machst du es ja auch immer so, wie dir gefällt dann, ne? Mal ist meine Meinung, bin ich total lost und mal ist dann halt eben so, ich hab's euch doch gesagt, dem Digga, dem seine Meinung ist hochheilig.
Ja, aber der, wäre es nicht, auch das wäre halt eine Meinung gewesen, die halt komplett ja
meinen Geschmack wiederum mehr aus, dass in dem Fall der Digga, dem das auch schmeckt. Halt eben so, das ist immer so. Der Michael Wendehals unter den Meeple-Pornern.
Ey, kann sein. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber Fakt ist, wie gesagt, Marrakesch hat das mal gezündet und war mir froh, dass es dir auch gezündet hat. Ich gucke jetzt gerade mal auf meinen Zettel, was denn sonst genau. Davor haben wir sogar
teilweise. Vielleicht hole ich mir einfach dafür 40 Euro von mein Handy ist gerade aus, sonst würde ich ihm direkt mal eine Sprache.
Ey, Bruder, dann du fühlst dich wie Print and Play. Ich sag dir, das fühlt sich wie Print and Play an.
Aber fühlt sich das nicht scheiße an, wenn man weiß, man muss für dieses Spiel 180 Euro auf den Tisch
packen,
damit man es genießen kann?
Ich hasse es selber. Ich bin so ein Konsumopfer, dass ich halt, sobald ich weiß, es gibt irgendein Spiel, gibt es in der Deluxe-Version, könnte ich mir niemals die Standard-Version holen, weil ich mich jedes Mal beim Zocken abfacken würde, dass ich eigentlich die Deluxe zocken könnte. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Ey, das ist super dumm, ich weiß. Aber das ist halt genauso wie ein Ding, wenn du dann mal Brass irgendwo ohne die Ironclays zocken musst, dann, Digga, verpiss dich, Alter.
Sei mal ganz kurz leise, Leute. Ich mach mal hier kurz eine kleine Nachricht hier. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert hier. Moin Sven, hier ist der Digga. Ich habe gehört, du löst 80% von deiner Sammlung auf und hast eventuell einen Marrakesch in der Deluxe Edition rumfliegen, gerne ohne Metallmünzen, wo du mir jetzt den absoluten Ramschpreis für machen kannst. Dann sag uns Bescheid. Sei vorsichtig mit deiner Antwort. Wir sind live, falls du in der Zeit während dem Stream antworten solltest.
Ich habe ihm schon...
Vielleicht habe ich jetzt eins von Fuffi geschossen, Alter. Und du für 180.
Ey, erstens, der Typ ist ein Businessman, der ist nicht dumm und wird dir das Ding rausschrammen für ein Drittel. Der wird dir vielleicht für 20 Euro weniger verkaufen, also kriegst du da vielleicht für 150 oder 130. Und zweitens, ich habe ihm schon geschrieben, wenn er seine Liste fertig macht, ich bin der Erste, der die Liste kriegt. Ich fahre da erstmal mit dem LKW hoch und danach habe ich auch 1000
30 Spiele. Fucking ungespielte Spiele und er braucht die Liste vom Siemens, Alter.
Vor allen Dingen alles, was wir hier gerade besprochen haben, Leute, es ist einfach alles nur eine Finte gewesen, damit der Sven seine Games rausramscht und wir sind die
Ersten,
die
mit dem LKW da am Start sind. Das ist wie bei dir mit den versprochenen Jungfrauen. Du brauchst auch nicht 10 Stück oder 20 Stück, Junge. Theoretisch reicht dir auch eine.
Naja. Aber
ich lasse es einfach unkommentiert.
Die sind halt auch noch OVP, ne?
Ja, ja, theoretisch, oder?
Aber wenn ich nicht langsam mein deutsches Upgrade-Kit für mein Upraising bekomme, Alter, dann werde ich durchaus in Erwägung ziehen.
Achso, was ist denn da eigentlich geworden?
Immer noch nicht, keine Ahnung, wo das abgehängen geblieben ist. Dann werde ich noch mal in Erwägung ziehen, das wieder abzustoßen, dann werde ich das wohl verrechnen, werde ich das wohlwollend mit einem Marrakesch in der Deluxe-Version verrechnen müssen, oder wie, oder was?
Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt mittlerweile auch übelst Bock auf Marrakesch.
Ja, ey, pass auf, zocken wir nächstes Mal zu dritt, das wird easy. Davor haben wir eine Runde Frost Punk geknallt und ich muss einfach sagen, es hat wie immer Bock gemacht. Ich war eher skeptisch, dass es irgendwie mit mehr als zwei Personen Bock macht, aber irgendwie fand ich es war eine ganz andere geile Erfahrung, weil wir die ganze Zeit miteinander diskutiert haben. Es war halt nicht geil, dieses, es war nicht dieses klassische, jetzt bin ich dran, mach meine Aktion, jetzt bist du dran, sondern wir waren die ganze Zeit am Argumentieren, lass uns das so machen, dann sagt Uli, nee, lass uns das so machen, Digga sagt, lass uns das so machen und irgendwie hat jede Runde dann jeder doch dazu beigetragen, dass es nicht so wirklich einen Alpha-Lieber gab, der gesagt hat, komm, wir machen das so, sondern irgendwie hat immer jeder geschafft, dem anderen ein Argument zu bringen, warum seine Entscheidung oder seine Option, wie wir die Ressourcen einsetzen, doch sinnvoller ist. Und es war irgendwie geil, sich gemeinsam da rauszupuzzeln aus dieser Misere und irgendwie diese beschissenen Entscheidungen, die man die ganze Zeit treffen muss und die beschissenen Konsequenzen, die man zu tragen hat, irgendwie etwas abzuschwächen und dann zu diskutieren, ey, brauchen wir denn jetzt die Kinderarbeit oder brauchen wir dies oder machen wir jetzt ein Krankenhaus oder was machen wir und ey.
Ja, aber dafür ist das Game ja eigentlich gedacht und wenn man das so zockt, dann ist es halt auch geil, wenn du dich da hinsetzt und dich stumpf an die Regeln hältst oder auch an diese Rollen, die da gebastelt haben, das ist ja im Grunde wirklich nur aufgesetzt, dann macht das auch keinen Bock zu dritt und zu viert schon gar nicht. Aber genau dafür ist das eigentlich da. Und wenn die Partie so läuft, dann ist das Ding einfach geil, ja.
Ja, also wie gesagt, muss sagen, es hat mir wirklich wieder übelst Bock gemacht, aber ich sehe bis heute auch immer noch nicht, wie man das Ding schaffen soll. Aber es wird bei mir nicht ausziehen, bevor ich das Ding irgendwann mal auf jeden Fall geschafft habe. Weil es macht irgendwie, also Uli war auch übelst hooked. Uli hat, glaube ich, noch nie ein Game gezockt, was so viel Thema, das ist ja wirklich dripping, das ist ja wirklich thematisch, ist hell, Alter, da irgendwie die Kinder verrecken zu lassen und das scheiß Essen mit Sägespänen zu strecken, damit wir mehr Futter haben und. Und ey, keine Ahnung, es ist so eine bilderbuchgeile Umsetzung von einem digitalen Game auf ein analoges. Und,
okay, es klingt jetzt alles, als hätten wir den Mega-Zock gehabt, so. Ich sag nur ganz kurz, wir sind quasi, bevor der erste Sturm gekommen ist, weil wir keine Hoffnung mehr hatten, haben wir verloren gehabt. Und dann haben wir im Vorfeld alles aufgebaut gehabt, dann doch was anderes gezockt, noch wieder das aufgebaut, weil wir Arkham Horror gezockt hatten wieder, danach das Ding aufgebaut, dann gestorben, dann wieder abgebaut. Die Session war wirklich nice so, aber es war, Digga, Alter, es ist einfach dieses absolute Robinson Crusoe Szenario 1 Feeling, einfach nur auf in lang gestreckt, in ein bisschen, ja, aufgebauschter vielleicht irgendwie noch. Und natürlich ist das Ganze von der Tragic her und vom Drama alles noch an der Dramaschraube halt eben noch hochgezogen. Alter, aber ich bin mir wieder so unsicher, eigentlich muss das Ding raus, Alter, es muss weg. Also, wie oft soll ich die Scheiße noch aufbauen? Weißt du, was ich meine? Eigentlich muss die.
Ja, aber dann zockt doch nächstes Mal zwei. Zockt doch einfach nächstes Mal Szenario 2.
Nein.
Ja, weil du nicht cheaten
Junge, willst, ne? Ich bin ein 84er Jahrgang. Ich kenne Computerspiele noch. Da kannst du nicht einfach Level überspringen oder so. Da musst du halt eben, wenn du abkackst, fängst du vorne wieder an, Alter. Das ist so mein Ding einfach so. Und wenn man auf Gedeih und Verderb da halt eben nicht durchkommt oder was. Es gibt Leute, die erzählen mir, ja, wir haben es beim ersten Mal easy geschafft. Sag ich 1000%, ich habe die Regelfehler drin gehabt. Dass ihr
auf keinen Fall.
1000%, ich habe das geschafft.
Ja, oder die sind
dann die Leute da anfangen abzunippeln, Digga, und das erste Kind ist dabei, Junge, dann gibt's so eine Negativspirale an Negativität und Hoffnungslosigkeit, Digga, dann bist du im Arsch. So, das heißt, es darf niemals ein Kind irgendwie abfrecken, eigentlich.
Ey, an deiner Stelle, der wirklich Robinson Crusoe so krank feiert und so wie sich Robinson Crusoe Deluxe-Kram bestellt hat, dies, das, würde ich sogar verstehen, wenn du es verkaufst, weil du kannst dann bald wenigstens, wenn du mal Bock auf Survival hast, Robinson Crusoe aus allen Ressourcen ausschöpfen.
Obwohl, wer weiß das schon, vielleicht ist das auch der allergrößte Schmutz, diese Collectors Box, Digga. Wir warten so lange auf die Robinson Crusoe Deluxe, vielleicht ist es auch der allerletzte Nap, Alter. Dieses Buch und diese Aktionskarten, neue Karten, 1000 Regelfehler, Übersetzung, Alter, hör mir auf, Alter, hör mir auf.
Jetzt mach's nicht
mal. Wenn das Ding da ist, Junge, dann gucken wir uns das an, Alter. Ich habe da mittlerweile null Hoffnung mehr, dass da überhaupt was ankommt. Wenn ich schon sehe, dass bei Pegasus das wieder im Regal rausgewichst wird schon da und ich hier noch auf meinen Exclusive-Krempel warten, deutsche Proof-Files irgendwo noch in Quality-Read sind, während andere das schon haben, was ich quasi bezahlt habe, Digga. Zu anderen Zeiten hätte ich dann eine übelste Pimpernellen bekommen. Mittlerweile bin ich ja sehr entspannt, aber grundsätzlich.
Da hat man gehört, dass du so entspannt bist.
Ja, aber grundsätzlich, Digga, Alter, auch, es muss man sagen hier, bei Pegasus wahrscheinlich wird auch schon von der Goman-Familie kontrolliert mittlerweile, oder was? Geisteskrank.
Ja, aber mir hat es auf jeden Fall geisteskrank Bock gemacht. Ich kann sonst noch sagen, wir hatten davor unsere Arkham-Horror-Kampagne weitergezockt. Wir haben jetzt die zweite Mission, die wir gemacht haben, beziehungsweise war ja die erste Mission, ist ja in zwei Missionen unterteilt, also war es theoretisch immer noch die erste Mission Punkt 2. Das heißt, da sind wir auch noch dran und ich habe auch mal Bock weiterzumachen. Unsere Charaktere entwickeln sich fein. Wir haben es wieder geschafft, es einigermaßen gut zu beenden, das Szenario. Also wir haben es auf jeden Fall überlebt. Und dann schauen wir mal da, wo uns die Geschichte noch weiterhin bringt. Und ich
sag nur Serafina Rousseau, Leute, ich sag's euch, hat's euch schon im Late Game soll die bonkers sein. Ich sag's, Alter, ich finde, die ist im Early Game schon absolut bonkers. Also, wenn da irgendwas anbrennen sollte, Leute, Serafina Rousseau, wenn ihr es mal sagen sollt, die Malerin, geistesgestört. Also, auf was für einem Peak ich da unterwegs bin, Junge, da muss man sich fragen, Alter, haben die das Game überhaupt gebalanced, sag ich mal.
auf jeden Fall.
Deckbau-Qualis, Alter,
auf jeden Fall, ohne zu spoilern, weil man kann die Mission, die wir jetzt gespielt haben, kann man ja auch als erste spielen. Ist ja halt, in der Kampagne ist es so aufgesetzt, du zockst entweder die A zuerst oder B zuerst, also von daher ist es kein Spoiler. Wir waren halt letzte
Mission. Aber es verändert sich dann halt die anderen jetzt. Tu das doch nicht
verraten. Ja, nein, ich sag einfach nur, wir waren halt schön in so einem Spielcasino unterwegs, in so einem illegalen, haben auf ein bisschen an den Tischen gegambelt. War auf jeden Fall ganz geil, Alter.
Also wieder was da für Story-Twists und so dabei waren, das war schon wieder, irgendwie die Mechanik, irgendwie finde ich schon so ein bisschen langsam, fängt es einen an, auf den Sack zu gehen, ständig diese Proben zu machen, Karten abzulegen und dann an so ein Ding aus dem Beutel irgendwie zu ziehen. Das ist nicht mein Lieblingsmechanismus, ganz ehrlich, um aufzuklären, ob mir eine Aktion irgendwie geglückt ist oder so. Aber in Summe, Dinger, das Ding ist einfach so cool und so wenig empfehlenswert, einfach für einen Casual-Spieler, einfach weil der Umfang mit dem Deckbau und dies und jenes ist einfach so, und diese Verwaltung, und du hast kein Storage in dieser Box dabei. Es ist einfach sowas von für den Expertenspieler, dieses Ding. Das ist, finde ich, heftig. Und man muss sich vorstellen, na klar, wenn du nachher irgendwann alles hast, ist das wie so ein riesiger Magic Cube, den du hast, mit 1000 Karten, wo man auch natürlich sagen muss, wie das bei jedem Kartenspiel ist, Alter, davon sind dann 2-3% sind dann Meta, mit 7-8% kannst du weiter noch rumexperimentieren, was noch Sinn macht, und der Rest ist halt eben einfach Altpapier von Worstless-Karten, die man sich eigentlich nicht in sein Deck reinpacken würde, zumal das da ja auch so ist, dass du nicht ständig ein neues Deck dir baust, sondern du hast ja eins und das veränderst du dann über ein paar Szenarien immer nur wirklich ein bisschen, einfach je nachdem, wie viel Erfahrungspunkte du zu machen, die du da zusammen snaggeln kannst, so. Aber schon ein geiles Ding. Ja.
Ansonsten kann ich sagen, eine Sache, die ich noch gezockt habe, habe ich schon mal drüber geredet, die andere Sache ist neu. Ich habe am Wochenende 2 Runden Ultimate Railroads mit Uli geballert, habe mir das Ding kredenzt, haben wir zu zweit
gezockt. Welche Erweiterung hattest du drin?
Am ersten Tag habe ich erstmal ganz normal Russian gezockt, um Uli quasi reinzuführen. Und am zweiten Tag haben wir dann German Railroads geknallt. Ersten Abend, ich habe mich noch richtig gefeiert, weil ich habe Uli richtig an die Wand geknallt. Habe die gefühlt fast irgendwie überrundet, aber nein, nicht ganz. Ich hatte irgendwie 70 Punkte mehr. Junge, am nächsten Tag, Alter, haben wir Dings gezockt, haben wir German Railroads gezockt. unfassbar, Junge. Die hat mich einfach so gedemütigt mit ihrer Siegpunktzahl, dass ich einfach quasi, ich war letzte Runde schon in dem Modus, ich gesagt habe, ja, wir können aufhören, du hast gewonnen, alles cool, so, Glückwunsch. Aber,
Dem-Modus schon.
Haben dann aber quasi.
Kennen wir sonst noch mal für Dominik doch nur, Digga.
Die hat einfach die ganze Zeit die krassen Ingenieure bekommen, hat sich dann immer noch irgendwie diese Geldfälle.
Ja, der hat Glück gehabt, genug
Zeit. Und irgendwie, keine Ahnung, also die hat da so eine Siegpunkt-Engine gehabt, wo ich einfach die ganze Zeit einfach nur abgekotzt habe und gedacht, nee, ciao, Alter, ich habe gar keinen Spaß gerade. Nee, aber Fun, ey, Ultimate Railroads ballert richtig auf jeden Fall. Es hat auch mal ultra Laune gemacht wieder weiterhin. Und zu zweit, ich check's nicht, Alter. Manchmal auch, wenn ich dann so Videos sehe beim Better Board Games, wenn die wieder alle da ihre Videos einschicken, da sind manchmal Leute bei, Junge. Ey, ich manchmal, ohne Scheiß, Hut ab, dass ihr beiden manchmal so sachlich und ruhig bleiben könnt. Da wird manchmal eine Scheiße gelabert, Alter. Wenn dann oder irgendwelche Leute sagen, das Spiel dauert mindestens 95 Minuten, egal mit wie vielen Leuten, und das Spiel dauert so und so. Und dann denke ich mir, jetzt allein bei Russian Railroads, Digga, da zockt man zu zweit zockst halt in 45 Minuten runter. So, weißt du? Und auf der Box steht dann da quasi, glaube ich, was weiß ich, irgendwie 90 Minuten oder so drauf, und das fühle ich gar nicht. Also, ne, es zockt sich halt super geil. Und was ich dann noch neu gezockt habe, wo ich aber, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kann da noch nicht so final, ich habe da keine richtige Meinung zu. Ich habe das erste Mal Rats of Wista gespielt.
Da bin ich auch gespannt.
Und ich glaube, das ist ein Ding, was zu viert richtig zünden würde, aber ich glaube, das ist zu zweit nicht so ganz so geil. Und zwar, ey, irgendwie, wir sind irgendwie Ratten, die aus einem Labor wohl ausgebrochen sind, irgendwie super intelligente Ratten. Und wir wollen einen Bauernhof überfallen und wollen ihn halt ausrauben. Wir haben dann wohl vor der Hütte, haben wir da irgendwie unseren eigenen Bau unter der Erde und wollen da irgendwie, keine Ahnung, unsere Zimmer ausbauen und Betten reinbauen.
Genau mein Ding, Alter.
Wir wollen in einem Haus gehen wir quasi looten, von Raum zu Raum entdecken, was ist in jedem Raum, dann können wir die Räume looten, müssen dann da sozusagen so kleine Quests in jedem Raum erfüllen, je nachdem, welche Quest wir erfüllen, kriegen wir halt andere Sachen
aus dem Raum. Ihr merkt gerade, Chris mit seiner aufregenden Erzählerstimme gerade, merke ich schon.
Wir treffen da andere Ratten, die da leben, die können wir dann zu uns in den Bau holen, die wohnen dann bei uns, geben uns irgendwelche Ongoing-Fähigkeiten. Im Grunde genommen ist es einfach ein Worker-Placer mit einem Rondellmechanismus, und du hast quasi außerhalb des Rondells hast du drei verschiedene Bereiche. Du hast irgendwie die Wiese, den Wald und irgendwie unter Tage, und da hast du außen, kannst du Ratten hinstellen. Und wenn du dann quasi auf dieses Pizzastück in dem Rondell deine Ratte reinstellst, kannst du sozusagen diese Aktion, wo das Feld zugehört, so oft machen oder so stark machen, wie viele Ratten du außerhalb in diesem Bereich stehen hast. Und ja, es ist halt irgendwie schon immer ganz geil, weil du immer genau gucken musst, boah, fuck, ich habe es da drüben, habe ich jetzt drei Ratten stehen, wenn ich jetzt die Aktion mache, dann kann ich die dreimal knallen und die Hauptaktion in der Mitte noch machen, aber eigentlich müsste ich jetzt was ganz anderes machen, aber Dicker, da steht nur eine Ratte, so irgendwie ist es dann, boah, du bist halt die ganze Zeit so immer überlegt, welche Aktionen du machst und bla, und ey, es macht schon irgendwie Laune, aber ich sag, ich habe es aus dem Bauch heraus, weil ich habe noch keine finale Meinung darüber. Es ist nicht so, dass ich gezockt habe und fand das irgendwie scheiße oder so. Oder habe gesagt, boah, das zieht jetzt aus. Aber irgendwie habe ich beim Zocken schon gemerkt, das ist, glaube ich, nichts, was man zu zweit zocken sollte. Weil irgendwie dann
also ich bin raus bei diesem vertrickten Rondellmechanismus mit Inside-Outside. Da bin ich seit diesem Woodcutters oder wie dieses Schmutzgame hieß.
Woodcraft,
was letztes Jahr so übel gehypt worden ist, Digga. Und was ja wirklich eine absolute Frechheit gewesen ist, auch in jeglicher Belange, fand ich.
Haben doch alle gehypt. Stimmt, ich habe von Anfang an gesagt, dass sie doch scheiße aus.
Bruder, Alter. Und die Messe ist jetzt vier Monate her und man sieht nirgendwo mehr was
über das Game. Das ist ein
absolut brilliant Pearl, Digga. Ich habe das Ding nur noch gesehen jetzt in letzter Zeit beim Better Board Games mal. Spiel des Monats. Hier endlich mal. Wir haben es geschafft, den Messe-Loot zu zocken. Woodcraft überall ganz vorne mit dabei, Digga, Alter.
Naja, gut, aber bei
Spiel des Monats landen wir manchmal nicht dabei.
Bei Spiel des Monats landen auch manchmal Games drin, da fragst du dich manchmal echt so, was ist mit euch, ne?
Ja, aber ist auf jeden Fall bei BGG mit einer 7,7 bewertet, also
ja, kommt gut weg bei der Leute. Ja, unser Game ist mit 5,3 bewertet, Alter, ja. Wegen 170 Hurensöhnen, Digga. kommt da leider nicht so gut weg, Alter. Was soll ich
das sagen? Auch ein geiler Folgenname, 170 Hurensöhne.
Nein. Dann nehme ich doch besser Spritze ins A.
Spritze ins A-Loch ist auch gut, Daniel. Ins A-Loch. Ja, keine Ahnung. Also ich
aber was meinst du, warum? Weil ich hatte hatte mir das Spiel auch schon mal angeguckt, das klang irgendwie ganz cool, aber warum zu dritt oder zu viert besser als zu zweit? Ist da, hat man da irgendwie mehr Interaktion dann?
Ja, oder? Und ich glaube halt, ja, das Ding ist halt einmal, du hast halt generell, wenn du, das Rondell wird anders aufgebaut, wenn du mit mehreren Leuten spielst. Das heißt, du hast schon mehrere Felder drauf. Mhm. Und es ist halt irgendwie ein generelles Ding, dass ich glaube, wenn da einfach mehr auf dem Rondell und außen rum los ist, dann fühlt es sich schon ein bisschen anders an, weißt du? Und
also du hast bei zwei Spielern mehr so das Gefühl, dass man wirklich eine abgespeckte Version
zieht. Ja, das Ding ist halt auch wenn du durchs Haus läufst, du läufst dann so durchs Haus. Stefan, lebst du noch?
Ja, aufstehen ist schwierig, du Schmerzen.
Okay. Ja, vor allen Dingen dieses, wenn du durchs Haus läufst, mhm. du kannst da verschiedene, du kannst oben durchs Fenster einsteigen oder durch die Haustür und der als erstes vorgeht, der kriegt dann in so einem Raum den Bonus und bla und irgendwie, wenn der eine schon zwei Schritte drin ist und irgendwie, das ist dann, das fühlt sich nicht so schnell mit Racing-mäßig an, boah, wer deckt schnell die Räume auf, wer macht irgendwo die Quest, wer snackt wem was weg und du kennst das, wie soll ich das erklären? Also es funktioniert zu zweit,
ich wieg jetzt mal kurz. Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst, ja.
Manchmal hat man einfach so Spiele, manchmal hat man einfach so Spiele, die funktionieren halt zu zweit, aber du sagst dir halt ganz klar, ey, irgendwie ist es halt wie so kleine Area-Control-Dinger. Es ist halt einfach immer geiler, wenn da mehr auf dem Brett los ist. Mhm. Ne? Und ja. Das habe ich einfach auch das aus dem Bauch, das Gefühl, dass das Ding halt einfach mit mehreren einfach geiler wäre. Ne? Ja.
Normal, ansonsten, würde ich sagen.
Was schön, ging denn bei dir, Selçuk?
Spiel dribbeln halt eben. So ist es halt eben.
Ich würde jetzt nicht anfangen, noch meine Games zu erzählen, weil dafür ist die Folge jetzt einfach zu
lang. Ja, das passt auch schon. Wir haben noch ein paar Sachen vor. Vielleicht kleines Update noch, Leute. Ist ja auch schon wieder was her zu unseren upcoming Projects. Demnächst gibt's auf YouTube mal eine kleine Übersicht, sobald ich wieder einigermaßen stehen kann, für unsere Pläne für 2023, damit alle mal ins Bilde geholt werden und nicht nur die Podcast-Zuhörer. 24. Für unsere Pläne, was wir uns alles so vorgenommen haben. Ansonsten kann ich nur sagen, dank Markus Hilfe, vor allen Dingen kommen wir mit Tims Spiel gerade extrem gut voran. Also wirklich, wir sind seit November sind wir ja jetzt da quasi dran oder Anfang Dezember sind wir, glaube ich, da dran. Wir sind wirklich echt auf einem wirklich guten Weg, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir wirklich so gut vorankommen und der Markus sich so schnell da zurechtfinden wird. Und so viel Arbeit da schon reingesteckt hat, also da werden wir euch bestimmt auch schon in den kommenden Monaten ein bisschen was zeigen können, wahrscheinlich schon. Und ansonsten für dieses Jahr Unfinished Business Expansion wird ja nochmal kommen. Wir wissen noch keinen Namen, es wird auf jeden Fall der Final Stand sein, es wird der krönende Abschluss für das Unfinished Business Projekt sein, für unser Erstlingswerk sozusagen, die das ganze Ding nochmal besonders rund machen soll. Und ja, alles gute Dinge, sag ich mal. Messeanmeldung ist am Start, Leute. Meeple-Porn dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder auf der Messe am Start. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Welche Location wir haben und so, das wird alles noch nicht feststehen. Da werden wir euch noch gegebenenfalls drüber dann über unterrichten. Wir haben noch keine Ahnung, was wir für Goodies oder ob wir Goodies machen oder wie auch immer. Da sind wir ja gerade aktuell einfach noch so ein bisschen in der Findung. Ist auch alles eine Finanzierungsfrage. Müssen wir einfach irgendwie schauen, dass wir das alles gut hinbekommen, dass wir.
Aber die Meeple-Porn-Kondome, die können wir schon sagen, dass wir die als Werbegeschenke machen, oder?
Ja. Die gelochten Kondome.
Ja. die verteilen wir dann an die ganzen Boardgame-Instagrammer.
Ja, an die Hater, die sich nicht weiter kontrolliert vermehren, Alter. Alle, die wir mögen, kriegen die XL-Kondome und die alle, die wir nicht mögen, die kriegen XS-Kondome, haben wir das schon abgeklärt.
Mit Gurkengeschmack natürlich, Alter. Und
Alter. Geil. Grüne Kondome mit Gurkengeschmack, das wäre wirklich Werbegag des Jahrtausends, Alter. Und schön mit unserer Podcast-Adresse mit QR-Code auf der Rückseite und dann einfach an der Messe jedem am Eingang verteilen, egal wie alt.
Dann sind die Leute zu dumm, das Kondom von dem benutzen, Alter. Und wir müssen dann nachher für die ganzen Blagen bezahlen, Alter. Dann lass mal gut sein.
Ja, bei
sein,
den Kids
Alter.
Sagen wir, hier ist ein Luftballon. Bei den Eltern sagen wir, hier, damit... egal, machen wir weiter. Egal.
Also, Leute, bei uns wirklich alles auf dem guten Wege. Hinter den Kulissen läuft halt eben extrem viel Zeug gerade einfach ab. Ja, da holen wir euch dann so gut, wie es geht, auch zukünftig ins Boot, wie ihr es einfach gewohnt seid. Und was unsere Projekte betrifft, da müssen wir halt eben einfach auf euch zählen, weil wir einfach nur euch dann haben. Das hat mit Unfinished Business ganz gut geklappt. Und wenn die Boardgame-Cancel-Culture-Welt uns gerne canceln möchte, halt eben, dann müsst ihr es tun. Dann müssen wir es halt eben auf einen anderen Wege probieren, unsere Spiele populär einfach zu machen. Und da könnt ihr euch einfach auf coole Projekte halt eben freuen, die wir einfach voll ins Face von jedermann einfach hier rausfeuern, wie wir da einfach Bock drauf haben. In dem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, für eure Zeit an einem Sonntagabend anstatt einem Donnerstagabend. Ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Nächste Woche.
Hier bleibt alles so, wie es ist.
Alles so, wie es ist. Digga, wir werden uns kein Stück weiterentwickeln, eher zurückentwickeln, wie wir es waren.
Und, wir werden uns kein Stück weiterentwickeln.
Versprochen. Leute, versprochen, wir werden uns kein Stück weiterentwickeln. In dem Sinne, Kuss auf die Nuss und ja, viele News demnächst für euch dann noch.
Bis bald, Leute. Bis dann,
Leute. Ciao, ciao.